Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auf 2 Stunden zum Thema, wie begeistern wir mehr Menschen für die Schule? Das ist ein außerordentlich dringliches Thema, denn das weiß, glaube ich, inzwischen jeder. Deutschland leidet unter Lehrermangel und Lehrerinnenmangel und braucht unbedingt mehr Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher. In diesen Wochen hat in den meisten Bundesländern das neue Schuljahr schon begonnen. In einigen beginnt es dann auch in Kürze. In allen Bundesländern, da sind sie alle gleich, fehlen aber Lehrkräfte. Bis zu 40.000 Lehrkräfte befürchtet der Lehrerverband. Und das heißt natürlich Unterrichtsausfall, das heißt gekürzte Stundenpläne, das heißt größere Klassen, das heißt vor allem Frust auf allen Seiten. So, lassen Sie uns jetzt mal Erfahrungen zusammentragen in diesen 2 Stunden. Wie läuft es an Ihrer Schule? Haben Ihre Kinder zum Beispiel weniger Sport, Musik oder Gesellschaftsunterricht, damit Mathe und Deutsch zumindest gesichert sind? Welche Aufgaben haben Sie aber auch als Lehrerin gerade aktuell zu wuppen? Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich kostenlos an unserem Gespräch beteiligen oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Und dann benutzen Sie die Adresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir wollen aber nicht nur die Erfahrung sammeln, wir wollen auch ein bisschen Ideen sammeln. Wie kriegen wir den Lehrermangel in den Griff, wenn Sie zum Beispiel Quereinsteiger sind und unterrichten, obwohl Sie was ganz anderes vorher gearbeitet haben? Wie sind Ihre Erfahrungen? Was macht Ihrer Meinung nach den Beruf als Lehrerin oder Lehrer so interessant und so wichtig, so attraktiv? 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und ich habe mir auch 2 Herren eingeladen, die von ihren Erfahrungen und Ideen berichten. Das ist zum einen Bob Blume, Lehrer an einem Gymnasium und im Netz. Und er äußert sich als Blogger und Autor zur Situation in der Schule. Schönen guten Morgen, Herr Blume.
Schönen guten Morgen.
Warum sind Sie Lehrer geworden, Herr Blume?
Also ich muss sagen, dass ich, der Groschen ist ein bisschen langsamer gefallen. Ich habe erstmal unheimlich Spaß gehabt an den Fächern, die ich studiert habe. Habe dann aber irgendwie gemerkt, die eine Sache, die habe ich vergessen, nämlich, dass es mir unheimlich Spaß gemacht hat, jetzt in Jugendgruppen damals im Ruhrgebiet mit jungen Menschen zusammen, ich sage jetzt mal, die Welt zu entdecken. Und das habe ich dann nachgeholt, bin tatsächlich auch gewechselt und ja, nach und nach hat sich das dann quasi ergeben, dass das auch zu meinem Berufswunsch wurde. Aber es war nicht sofort da.
Aber das ist eine schöne Formulierung. Zusammen mit jungen Menschen die Welt entdecken. Also das ist schon mal ein Argument, Lehrer oder Lehrerin zu werden.
Absolut.
Mir zur Seite hier im Studio ist Marc Rackles. Marc Rackles war zwischen 2011 und 2019 Staatssekretär für Bildung im Berliner Senat. Inzwischen ist er als Berater und Publizist im Bildungsbereich tätig, verfasst Studien zum Thema. Herr Rackles, guten Morgen.
Guten Morgen.
Warum bei Ihnen das Interesse am Bildungsbereich?
Weil jeder hat was mit Bildung zu tun. Es ist ein sehr breites Thema und ich finde, es ist ein Schlüsselthema zur Gesellschaft. Es ist letztlich eine Form der Sozialpolitik, weil die Bildung die Zugänge der Menschen, also der Jugendlichen und Kinder, zu Gesellschaft organisiert. Und eine Gesellschaft, die vernünftige Bildungspolitik macht, ist einfach besser aufgestellt als eine, die schlechte Bildungspolitik macht.
Da haben wir schon ein ganz wichtiges Stichwort, nämlich vernünftige Bildungspolitik, gute Bildungspolitik. Um die soll es hier auch gehen in diesen 2 Stunden. Herr Rackles, bis 2019 in politischer Verantwortung, da war das Problem Lehrermangel in Berlin ja schon bekannt. Inzwischen in allen Bundesländern. Haben Sie einen Überblick, wie sich das so aufteilt auf die Bundesländer? Wie im Moment so die Lücke ist in den Einzelnen?
Also ich habe heute definitiv einen besseren Überblick, als ich damals Staatssekretär war. Denn da, wenn man im Amt ist, hat man wenig Zeit, darüber nachzudenken, was eigentlich passiert. Uns war damals klar, wir haben viel zu wenig Lehrkräfte, haben auch massiv ausgebaut im Bereich der Lehrkräftebildung. Das heißt, die ausbildenden Universitäten in Berlin, die Studienplätze wurden massiv ausgebaut, im Gegensatz zu anderen Ländern. Beispielsweise Bayern hat in der gleichen Zeit abgebaut, 2016, 17, 18.
Abgebaut die Studienplätze.
Genau, das war sehr unterschiedlich. Das ist auch schon ein Teil des Problems, über das wir da vielleicht nachher nachsprechen können, dass es überhaupt keine Form der Koordinierung zwischen den Ländern gibt. Die Situation war damals so, dass Bayern, Baden-Württemberg, NRW uns scheel angeguckt haben und gesagt haben, naja, das ist ein Berliner Problem. Ihr mit eurem Quereinstieg. Inzwischen ist es ja so, dieses Jahr spätestens ist Bayern auch dabei. Also die 16 Bundesländer sind tatsächlich unterschiedlich stark, aber alle sind betroffen. Die Ostländer sind etwas stärker betroffen. Aber im Kern haben alle dasselbe Problem. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass auch alle jetzt sehen, dass es einen Handlungsbedarf gibt. Das war die letzten Jahre tatsächlich nicht so.
Das heißt aber noch lange nicht, dass man am gleichen Strang zieht, wenn man das gleiche Problem hat. Da kommen wir bestimmt noch zu. Sagen Sie nochmal, gibt es besonders betroffene Schultypen?
Also besonders stark betroffen sind die sogenannten Berufsschulen. Das ist jenseits der Allgemeinbildung. Die sind fast nicht mehr existent. Dieses Lehramt ist wirklich am Ausbluten. Das ist ein Sonderfall, weil die meisten ja die Allgemeinbildung im Blick haben. Und da ist es vor allen Dingen der Grundschulbereich und der Bereich der Sekundarstufe 1 und 2 ohne das gymnasiale Lehramt. Das gymnasiale Lehramt ist nach wie vor relativ hoch nachgefragt und ist relativ gut ausgestattet, aber hat auch inzwischen Defizite.
Also Sie meinen, wenn Sie sagen nachgefragt, das studieren noch viele?
Da gehen noch viele rein und da haben wir noch Absolventen, wogegen viele eben reindrücken ins gymnasiale Lehramt und da fehlt dann woanders.
Und welche Schulen sind von Lehrermangel besonders betroffen? Dann wahrscheinlich genau die, eben die Grundschulen.
Genau, es sind die aber Berufsschulen. Es gibt aber auch Gymnasien, die auch Probleme haben. Das Problem ist inzwischen breit und tief. Also das sollte man tatsächlich jetzt nicht als ein saisonales und punktuelles oder regionales Problem sehen. Es ist ein bundesweites Problem, was das gesamte System erfasst.
Einer, der Lehrer ist und sich für den Beruf auch einsetzt, ist Bob Blume, so hatte ich ihn auch vorgestellt. Er unterrichtet am Winneck-Gymnasium in Bühl, das ist in Baden-Württemberg. Außerdem ist Bob Blume Autor, Blogger und betreibt einen YouTube-Kanal. In Baden-Württemberg sind noch Ferien, darum können Sie vielleicht noch nicht wissen, Herr Blume, wie die Situation demnächst in Ihrem Lehrerzimmer sein wird. Was erwarten Sie für eine Situation zu Schulbeginn? Werden alle Lehrerstellen besetzt sein bei Ihnen?
Also konkret in unserem Lehrerzimmer ja. Also das denke ich auf jeden Fall. Wenn man sozusagen etwas weiter guckt, dann sieht es da schon wirklich etwas anders aus. Es ist jetzt so, dass es nicht die Fächer sind, die ich selber unterrichte, Englisch, Deutsch und Geschichte, sondern vor allem die MINT-Fächer sind auch im gymnasialen Bereich stark betroffen.
Also Mathe, Naturwissenschaften.
Ganz genau. Und wir haben ja zusätzlich auch noch, ich weiß nicht, ob wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, auch das Problem, dass gerade auf Schulleitungsseite beziehungsweise Abteilungsleiterstellen, also diejenigen, die bestimmte Bereiche der Schule dann auch leiten, dass da auch die Personen quasi fehlen. Also konkret bei mir im Lehrerzimmer habe ich das Problem nicht. Durch meine Online-Aktivität bemerke ich aber schon, dass dieses Problem deutschlandweit vorhanden ist, absolut.
Margrethe sagte eben gerade, dass Baden-Württemberg ganz lange Zeit überhaupt gar nicht dieses Problem als ein solches erkannt oder für sich definiert hat. Haben Sie das, Sie sagen gerade, Sie sind ja netzaktiv, Sie sind mit vielen auch außerhalb natürlich Baden-Württembergs vernetzt. War das eine Diskussion unter Lehrern und Lehrerinnen, also online beispielsweise, dass man sich da auch sagte, Mensch, wir hier in Berlin haben das, wie geht's euch in Baden-Württemberg und sich gegenseitig auf die Probleme hat aufmerksam machen wollen?
Ja, immer mal wieder. Ne? Also ich glaube, das ist erstmal, das ist jetzt allerdings etwas, das ich dann an Herrn Rackles wieder zurückgeben würde, inwiefern das auch sozusagen empirisch gestützt wird. Aber aus meiner, aus den Diskussionen ist hervorgegangen, dass sozusagen das Symptom, nämlich der Unterrichtsausfall, besprochen worden ist. Lehrermangel als solcher, der ist aus meiner Sicht tatsächlich ist erst in den letzten Jahren wieder in die Diskussion gegangen. Bei mir war es zum Beispiel so, jetzt muss ich ein bisschen überlegen, ich glaube 15, 16, 17 Jahren hat man uns damals gesagt, wir sollen extrem schnell Lehramt studieren, damit wir überhaupt noch einen Job bekommen. Als ich selber fertig war, habe ich auch in einer Realschule unterrichtet, als Gymnasiallehrer, eine Abordnung nennt man das, weil es da eigentlich noch so aussah, dass die Lehrerstellen ganz gut besetzt waren. Das Problem ist natürlich, dass sowas immer nicht repräsentativ ist, weil wir ja nicht nur verschiedenste Schulformen haben, sondern dass auch länderspezifisch auch sehr unterschiedlich ist. Das haben ja gerade schon die drei ganz kurzen Ausführungen von Herrn Rackles gezeigt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, innerhalb der letzten 2 bis 3 Jahre hat sich das Problem deutlicher gezeigt. Wobei ich jetzt sagen würde, dass das überraschend ist, weil das ja aus meiner Sicht jetzt eine Prognose wäre, genau, die man durchaus etwas früher hätte stellen können.
Das ist nämlich meine Frage auch, Herr Rackles, da sind Sie vielleicht auch der Richtige. Als Laie, wie ich einer bin oder eine bin, würde ich halt denken, also die Geburtenzahlen habe ich ja so ungefähr auf dem Schirm. Ich weiß, wie viele Kinder in 6 Jahren eingeschult werden. Das Das weiß man ja eigentlich. Ich sehe auch, wie alt Lehrerinnen und Lehrer sind. Das heißt, ich weiß auch ungefähr, wie viele in Pension gehen. Jetzt kann ich natürlich keine Flüchtlingswellen vorhersehen und Willkommensklassen, das nicht, klar. Aber im Großen und Ganzen weiß ich doch, wie viele Lehrerinnen und Lehrer ich brauche. Warum werden eigentlich immer zu wenig ausgebildet?
Es werden nicht immer zu wenig ausgebildet und nicht überall, aber das Grundsystem der letzten 20 Jahre, man kann nachweisen, dass in Deutschland ein Defizit seit 20 Jahren besteht auf Bundesebene. Und jedes Land hat sich unterschiedlich verhalten. Es gibt Länder, die haben davon profitiert, dass andere Länder ausgebildet haben. Dazu gehörte auch Berlin. Wir haben jahrelang von Baden-Württemberg und Bayern profitiert, wo es Überschüsse gab.
Dann sind die Lehrer nach Berlin gekommen?
Dann sind sie nach Berlin gekommen. Es waren angeblich nicht die Besten, aber es ist auch egal. Es war einfach der Überschuss aus Bayern. Inzwischen hat Bayern keinen Überschuss mehr, weil sie, wie gesagt, weniger ausbilden und selber mehr brauchen. Andere Länder wie Brandenburg hat lange kein Berufsschullehramt ausgebildet. Die haben Absolventinnen aus Berlin übernommen. Also man hat nie, also der große Teil, ich glaube über die Hälfte, acht bis zehn Länder haben nie den Eigenbedarf ausgebildet. Und das heißt, dass selbst, dann ist es auch müßig darüber nachzudenken, dass man den Eigenbedarf in 10 Jahren prognostiziert, wenn man noch nicht mal heute den Eigenbedarf ausbildet. Und der liegt ungefähr bei 3 bis 4% der Gesamtlehrerbestand.
Und warum bildet man den Eigenbedarf nicht aus? Weil es die Plätze nicht gibt oder weil es die Bewerberinnen nicht gibt?
Lange war es nicht nötig, weil man tatsächlich Überschüsse hatte bundesweit. Und zweitens ist es teuer. Lehrerinnen auszubilden ist teuer. Der Finanzsenator, die Finanzminister sind oft drückend drauf. Die sagen, also man sagt als Bildungsminister, ich brauche 400 Lehrkräfte. Und dann sagt dann der Haushaltsmensch, du kriegst 200 Lehrkräfte. So ist es ja bisher gewesen. Deswegen war eine der Forderungen zu sagen, es müsste sowas wie einen Staatsvertrag geben, wo jedes Land sich verpflichtet, das hat Gesetzescharakter, seinen Eigenbedarf auszubilden, mindestens den Eigenbedarf. Das wäre schon eine Lösung in die Zukunft hinein, greift erst in einigen Jahren, aber das wäre eine strukturelle Lösung.
Auf das Thema Staatsvertrag, den erläutern Sie vielleicht noch mal ein bisschen genauer gleich?
Kann ich auch gerne jetzt machen.
Das machen Sie das?
Also die Länder haben vor 2, 3 Jahren schon begonnen, darüber nachzudenken, ob ein Staatsvertrag interessant ist. Der ist deswegen interessant, weil jedes Land sich parlamentarisch verpflichtet. Es muss durch die Parlamente gehen. Damit hat es Gesetzescharakter. Und was da drin steht, verpflichtet die Länder. Und wenn man da reinschreiben würde, jedes Land verpflichtet sich, 3,5 oder 4% seines Lehrerbestands selber auszubilden pro Jahr, dann kann man dem Finanzminister und Finanzsenator gegenüber, hat man eine starke Stellung, kann sagen, Leute, das ist eine Gesetzesverpflichtung, die ist zu erfüllen, die wird in den Haushalt eingestellt und sie haben eine Grundlinie, an der Bedarf dann immer noch hoch und runter skaliert werden kann, aber sie haben eine Grundausstattung, die dem entspricht, was pro Jahr aus dem System rausgeht. Das sind die Verrentungen und die Pensionierungen. Und das ist, wie gesagt, eine nachhaltige Lösung, die trotzdem noch von Flüchtlingswellen und von Ausreißern überrascht werden kann, aber die trotzdem eine Grundversorgung hat. Wir sind heute 10-20% im Defizit und das seit Jahrzehnten.
Also das heißt nämlich, es baut sich auch noch auf.
Genau,
also wir werden das Problem eigentlich noch verschärft bekommen.
Genau, man steht jedes Mal völlig nackt da, wenn irgendwas Überraschendes passiert, wie zum Beispiel Flüchtlinge, Kriege und so weiter.
Wir haben jetzt also gehört, der Staatsvertrag heißt nicht, dass man das Föderale direkt aufgeben muss. Also die Länder sind
gerade nicht, das ist ein föderales Instrument, gerade deshalb. Ja.
Wir haben jetzt gerade schon am Telefon, das ist sehr interessant, weil hier die Berufsschulen angesprochen wurden, an unserem Telefon 0800 2254 2254 per Jürgens aus Magdeburg. Und Herr Jürgens ist oder wird Berufsschullehrer. Schönen guten Morgen, Herr Jürgens.
Ja, schönen guten Morgen.
Das ist schön, dass Sie gerade, wo wir von Berufsschullehramt gesprochen haben, dass das eigentlich doch stark unterbesetzt ist, dass Sie sich melden. Was hat Sie bewogen, Lehramt zu studieren für Berufsschule?
Es ist ehrlich gesagt mein zweiter sozusagen Berufsweg. Ich habe nach dem Abitur was anderes studiert, habe auch was anderes gearbeitet und habe mich dann quasi umentschieden und nochmal einen neuen Lebensweg zu gehen, wie viele andere das ja gerade im Berufsschullehramt machen. Also die wenigsten im Berufsschullehramt kommen eigentlich direkt nach dem Abitur, sondern arbeiten in der Regel und gehen dann nochmal einen zweiten Weg.
Und das heißt also, Sie wollten so ein bisschen sich breiter aufstellen oder haben Sie eben auch, wie Herr Blume es ja auch schilderte, irgendwann gemerkt, also eigentlich möchte ich an der Ausbildung von Jugendlichen teilhaben. Ich möchte an der Entwicklung von Jugendlichen teilhaben. Was war Ihre Motivation, in die Berufsschule zu gehen?
Also das mit dem Lehramt war von Anfang an nicht besonders abwegig, weil ich bin familiär vorgeprägt sozusagen. Meine Mutter ist auch Lehrerin. Und insofern stand bei der Frage, was ich direkt nach dem Abitur studiere, schon auch die Frage Lehramt, habe mich dann aber für was anderes entschieden und habe dann eigentlich Also ich war quasi in dem anderen Berufsbereich so ein bisschen in der Sackgasse, will ich mal sagen, und habe deswegen mich zurückbesinnt, was war denn der zweite Weg, für den du dich entschieden hättest, und habe dann mich für das Lehramt entschieden. Und warum ich mich für das Berufsschullehramt entschieden habe, ist tatsächlich einfach die Entscheidung gewesen, wo werden am meisten Lehrer und Lehrer gebraucht in Sachsen-Anhalt. Und das war vor allem das Berufsschullehramt und das Grundschullehramt. Grundschule war nicht so meins, gerade vom Alter der Schülerinnen und Schüler her. Und deswegen bin ich dann in die Berufsschule gegangen und habe mich da dann auch für Deutsch und Wirtschaft entschieden. Also gerade Deutsch ist auch ein Fach, was sehr, sehr stark gebraucht wird.
Und wann ist es soweit? Wann werden Sie vor Schülerinnen und Schülern stehen?
Na, das mache ich jetzt schon.
Mhm. Also im Referendariat
unterrichtet man ja schon. Aber fertig werde ich im Sommer nächsten Jahres. Ich wollte aber eigentlich, weil die Frage ja war, wie können wir den Lehrermangel beheben, ein, zwei Sachen zum Studium sagen, weil es ja gerade bei mir frisch vorbei ist, wenn ich darf.
Ja, bitte, bitte.
Also aus meiner Sicht ist eines der Hauptprobleme, also das habe ich im Berufsschullehramt ganz akut gemerkt, bei vielen Kommilitonen, die das mit mir zusammen angefangen haben, aber ich sehe es auch im Grundschullehramt so, dass wir eine viel zu starke Fachlichkeit haben. Also der Anteil des Fachstudiums, also jetzt ob es Deutsch ist oder Mathe ist oder Physik ist, ist sozusagen aus meiner Sicht viel, viel zu stark. Wir haben in meinem Jahrgang an der Universität ganz, ganz viele sicherlich gute spätere Lehrkräfte verloren, weil sie durch Prüfungen wie Mathematik 2 oder Handelsrecht oder BWL oder ich habe im Rahmen des Studiums über 30 Klausuren geschrieben. Also die sind durch diese fachlichen auf BWL-Niveau Klausuren durchgefallen, obwohl sie den Umfang dieser Fachlichkeit nie an der Schule brauchen werden. Mhm. Und da finde ich, hätte man, also wir saßen tatsächlich mit den wirklich BWL-Studierenden zusammen in einer Vorlesung und mussten dann die gleichen Klausuren schreiben oder auch mit Psychologiestudierenden und mussten dann pädagogische Psychologie schreiben und so. Und da, glaube ich, müsste man gerade für Lehramtsstudierende diese starke Fachlichkeit reduzieren. Wir hatten eine relativ hohe Abbrecherinnenquote von Studierenden, die Lehrerin werden wollten und die dann aber gesagt haben, sie sind jetzt zweimal durch, keine Ahnung, eine Klausur zu Logistik gefallen dann haben sie das Studium abgebrochen. Und
weil ich weiß, dass unser einer Gast Bob Blume, der einerseits Lehrer ist im Gymnasium, aber auf der anderen Seite sich auch für Referendariat sehr stark macht, also und im Referendariat, Sie haben ein Buch geschrieben, Herr Blume, wo Sie Tipps, Referendaren-Tipps geben. Ich glaube, das, was Herr Jürgens sagt, das ist auch genau, das könnten Sie jetzt noch untermauern, oder?
Ja, allerdings schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Also ich glaube, dass dieser Berufsschulzweig, wenn ich das jetzt gerade höre, dass das durchaus problematisch ist, da wird mich vor allen Dingen auch Herr Rackles nochmal interessieren, der ja, glaube ich, auch fordert, dass man zurück zum Staatsexamen kommt und weniger diese Modularisierung. Also dass man sozusagen dann mit den Studentinnen und Studenten einer bestimmten Fachrichtung drin sitzt und dasselbe machen muss, das halte ich auch für problematisch. Andererseits ist es so, dass jetzt im Lehrerberuf selber ich es schon ganz, ganz wichtig finde, eine Fachlichkeit zu haben, die nicht nur 3, sondern 7 bis 10 Schritte den Schülerinnen und Schülern voraus ist. Nicht, weil man dann irgendwie glänzen kann, sondern weil eine besondere Einsicht in die Fachlichkeit auch einem erlaubt, die Inhalte, die man für die Schülerinnen und Schüler aufbereitet, sehr viel präziser und genauer zu verstehen. Das muss man ja, damit man die auch hinterher vermitteln kann, beziehungsweise Lernen auch initiieren kann. Also grundsätzlich stimme ich zu, dass ich das problematisch finde, dass da die Studentinnen und Studenten quasi nicht differenziert, ich sage jetzt mal, geprüft werden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass eine gewisse Form der Fachlichkeit natürlich schon sehr, sehr wichtig ist, um hinterher seinen Lehrberuf auch gut ausüben zu können.
Herr Jürgens, das würden Sie wahrscheinlich auch nicht widersprechen.
Da sind wir uns ja, glaube ich, völlig einig, was die Fachlichkeit angeht. Meine Frage war nur, muss das auf diesem hohen Niveau sein? Und gerade beim Grundschullehramt zum Beispiel verstehe ich nicht, warum jemand, der Mathe in der Grundschule unterrichten will, trotzdem wirklich ein Mathe-Fachstudium machen muss. Das sind dann sozusagen, da ist die Spannweite einfach zu weit weg von dem, was ich später an der Schule brauche.
Und was hätten Sie lieber mehr gelernt?
Ich hätte lieber noch mehr, also wir haben tatsächlich pädagogische und didaktische Inhalte eigentlich erst im Masterstudium gemacht. Im Bachelor vorher war das ganz, ganz marginal, obwohl wir da schon zum Praktikum in der Schule waren. Und ich glaube, dass gerade fachdidaktische Methodik, Didaktik viel stärker hätte berücksichtigt werden oder muss eigentlich meiner Sicht viel stärker berücksichtigt werden, weil klar, Fachinhalte sind wichtig, aber ich glaube, der Kernpunkt des Unterrichtens ist, wie bringe ich den Schülerinnen und Schülern bestimmte Inhalte bei und nicht die Inhalte, also die Inhalte selber sind auch wichtig, aber die Frage,
wie
wird im Studium aus meiner Sicht noch viel zu wenig berücksichtigt.
Also das Lehren lernen.
Eine kurze
Bemerkung, ja. Ja?
Ich wollte nur sagen, da würde ich absolut zustimmen und ich glaube sogar, dass man es da andersrum machen könnte. Also dass das ruhig auch diejenigen lernen können, die nicht im Lehramt sind. Denn eine Frage der Didaktik, nämlich die Frage, wie man große Stoffmengen, Inhalte und Informationen Menschen, die da noch nicht so mit in Berührung gekommen sind, zuführt. Also quasi die Form dieser didaktischen Reduktion, ich glaube, die ist quasi in jedem Job relevant.
Wir sind also schon mittendrin in der Diskussion, wie begeistern wir mehr Menschen für die Schule. Ein Beispiel hat Per Jürgens gegeben, indem er sagt, also das Studium beispielsweise für Berufsschullehrer muss sich doch ein bisschen ändern, mehr Pädagogik, mehr und vielleicht weniger vertieftes Fachwissen. Herr Jürgens, Dankeschön für diesen Aspekt. Herr Rackless, Sie sagten mir eben, Sie würden gerne zu dieser hohen Fachlichkeit, die da angesprochen wurde, im Studium noch was anfügen wollen.
Ja, gerne. Der Herr Jürgens hat ja darauf hingewiesen, dass viel Fachwissen und wenig Pädagogik das Problem war, so ein bisschen abschreckend wirkte. Er hält es ja dankenswerterweise durch, aber viele springen tatsächlich ab. Das ist
eine hohe Abbrecherquote
im Studium. Und das ist auch eine Erfahrung, die geht weit über das Berufsschullehramt hinaus. Das ist auch gerade im Grundschullehramt, das ja so einen Mangel hat, zu beobachten. Er hat das Beispiel Mathe genannt, das ist richtig, weil wir haben beispielsweise in Berlin bilden wir Musik und Kunst an der UdK aus, das ist Universität der Künste. Da müssen sie eine künstlerische Persönlichkeit sein, um angenommen zu werden, auch als Lehrkraft, und werden voll ausgebildet wie ein Konzertpianist, um dann später vor Kindern zu spielen. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, Konzertpianist sein zu können und in der Grundschule zu spielen, aber natürlich sind die Anforderungen etwas anders eigentlich. Und das ist ein Beispiel für diese hohe Fachlichkeit, was ein deutsches Spezifikum ist. Man könnte durchaus meines Erachtens Kompromisse machen oder in jedem Fall lehramtsspezifische Angebote in den Unis machen. Es macht keinen Sinn, dass die sogenannten Mono-Bachelor in Biologie, die nur Biologie machen, mit Biologielehrerinnen angehen in Zusammenhängen, die müssen einfach andere Lehrveranstaltungen haben. Das ist in Deutschland nicht so. Das wäre eins der ersten Struktursachen, die man ändern müsste innerhalb des gegebenen
Systems. Und wie weit ist man da?
Na, es gibt verschiedenste Initiativen. Es gab lange Kritik auch in Berlin hier. Die FU hat da angefangen, einzelne Angebote für lehramtsbezogene Studiengänge zu machen. Aber in der Breite, war das Beispiel des Kollegen Jürgens eben aus Magdeburg, scheint es noch nicht angekommen zu sein. In der Breite ist es natürlich auch deutlich billiger für die Universitäten, wenn sie eine Veranstaltung haben, wo alle Studierenden drin sind, egal was sie für einen Berufswunsch haben. Und das ist tatsächlich ein Strukturfehler.
Da sind wir also schon wieder beim Geld angekommen. Ich begrüße am Telefon Antje Meyer. Schönen guten Tag, Frau Meyer.
Hallo, guten Tag.
Sie sind Lehrerin und können die Situation oder beschreiben Sie uns mal die Situation. Die Schule hat ja schon angefangen in Berlin. Wie sieht es bei Ihnen an der Schule aus?
Ich habe so ein bisschen die Sendung verfolgt. Also ich muss sagen, ich bin eine sehr gut ausgebildete Lehrerin. Ich würde sehr gerne moderne Unterrichtsmethoden benutzen, kreative Methoden, aber ich kann es nicht. Weil bei uns, wir sind eine Altbauschule in Berlin, Kaulsdorf, die Räume sind so voll mit Schülern. Sie sind klein und vollgestellt mit ganz vielen Tischen. Ein Lehrer hat mal ausgerechnet, dass in Deutschland für Schweine mehr Platz zur Verfügung stehen muss, per Gesetz, ja, als es tatsächlich im Unterrichtsraum für ein Kind bei uns besteht. Die Schule war, als ich da anfing, dreizügig. Die wurde inzwischen aufgestockt auf vierzügig.
Sagen Sie mal ganz kurz, was für eine Art von Schule?
Grundschule.
Sie sind Grundschullehrerin.
Mhm. Ja. Vierzügig, und wir hatten früher mal ein großes, schönes Lehrerzimmer. Das ist inzwischen Klassenraum geworden, weil wir jedes Jahr mehr Schüler aufnehmen mussten, weil es einfach nicht geschafft wird, dass im Bezirk hätte längst eine neue Schule gebaut werden müssen für die vielen Kinder. Und das haben wir nicht. Wir können die guten Methoden nicht anwenden. Wir sind in zu engen Klassenräumen. Die Lehrer sind frustriert, weil sie in den Freistunden nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Und wir hatten eine hervorragende Referendarin, die hätten wir gerne gehalten. Die ist jetzt auch abgewandert von unserer Schule, weil die Räume nicht vorhanden sind. Und da kann man eigentlich gar nichts entfalten. Natürlich ist auch das Lernklima, das ist für die Kinder nicht schön und auch für die Angestellten.
Ja. So, das ist jetzt schon mal die Diagnose nach 2 Wochen Schule oder anderthalb.
Ja.
Also, wie wird dieses Schuljahr für Sie weitergehen?
Es wird genauso weitergehen. Also, weil, was sollen wir machen, wenn wir vierzügig arbeiten in einer Schule, die für dreizügig gebaut ist? Da wird sich gar nicht viel ändern.
Ja. Das sind die akuten Mangelbehebungsversuche, würde ich sagen, Herakles, oder? Dass man in eine Schule, die für dreizügig ausgerichtet ist, 4 Züge reinquetscht. Das ist sowohl der Mangel an Plätzen, an Schulplätzen, aber wahrscheinlich auch an Lehrern. Sind auch die Klassen größer geworden, die Klassenstärken bei Ihnen, Frau Meier?
Viel, ja. Also zumindest für die Raumgröße sind es viel zu viele Schüler, ja. Wie gesagt, wie soll man da kreativ oder mit modernen, schönen Unterrichtsmethoden arbeiten? Da kann man ja fast nur noch klassischen Frontalunterricht machen. Und das ist eigentlich nicht das, was man heute braucht. Ja?
Frau Meier, danke schön, dass Sie hier Ihre Erfahrungen und Ihre Beobachtungen schon mal hier gleich ganz an den Anfang unserer Sendung gesetzt haben. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.
Dankeschön, tschüss.
Weil wirklich beantworten oder einen Tipp geben kann man einer Lehrerin wie Frau Meier ja nicht, oder?
Naja, doch, also ich komme ja aus Berlin, wir haben damals die Schulbauoffensive gestartet, das 5,5 bis 10 Milliarden Euro sind das. Das wird alles nicht schnell genug verbaut, kann man drüber reden. Also die einzige Lösung für diese Probleme ist tatsächlich höhere Kapazitäten bauen. Das ist in Berlin theoretisch auf dem Weg, es geht nur sehr, sehr schwergängig. Ich berate inzwischen den Bezirk Mitte und man merkt einfach, dass der Alltag im Schulbau ein Wahnsinn ist, weil es da viel zu viele Regelungen gibt und Akteure gibt, aber immerhin in Berlin wird gebaut. Das ist jetzt nicht unbedingt das Kernproblem, was die Lehrkräfteversorgung betrifft. Das ist eher mittelbar der Effekt, dass natürlich Lehrkräfte, die sowas sehen, also auch die Referendarin, die eben zitiert wurde, wenn man solche Erfahrungen im Berufseinstieg macht, dass nicht genug Raum da ist, kein Lehrerzimmer da ist, dann sinkt natürlich die Attraktivität dieses Berufs. Also in dem Sinn ist es mittelbar, hat es eine Wirkung. Es muss nicht nur Personen, sondern natürlich auch Räume geben. Da ist aber tatsächlich, da wird viel gemacht, wahrscheinlich aus Sicht der Kollegin nicht schnell genug, aber ich hoffe, dass in den nächsten Jahren tatsächlich mehr, also es sind 70 bis 80 Schulen werden in Berlin gebaut, davon sollte auch der Bezirk profitieren.
Wir haben gerade über die E-Mail einen Aufruf geschickt bekommen, wo drin steht, also sehr geehrte Frau Giffey, in diesem Fall, geht an Berlin, lassen Sie die Schulbauoffensive nicht sterben, sorgen Sie dafür, dass in der Investitionsplanung 22 bis 26 ausreichend Mittel für Schulbauvorhaben eingestellt werden, die dem großen Bedarf gerecht werden.
Das teile ich zu 100%.
Unterstreicht das auf jeden Fall noch. Ich begrüße André Albach am Telefon. Herr Albach.
Ja, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Guten Morgen haben wir noch. Hallo.
Sie sind auch an einer Schule beschäftigt und können aus dem Nähkästchen plaudern.
Ich bin nicht mehr im Schuldienst. Ich war lange im Schuldienst, bin Förderschullehrer, kenne also Schule aus den unterschiedlichsten Perspektiven auch von der Perspektive Leitung, Inklusion. Also das ist mir alles bekannt und bin derzeit in der Erwachsenenbildung tätig und bin dort im Bereich Konfliktmanagement. Wir bilden die Krisenteams aus. Das ist so jetzt gerade mein Ritt und kenne da viele Schulen oder bin da an vielen Schulen nahe dran und kriege da so die Nöte mit und das, was ihnen auf der Seele brennt.
Das ist dann also so vor allem auch der Bereich, in dem Sie nahestehen. Das ist jetzt nicht der Unterricht, sondern tatsächlich beispielsweise Konfliktmanagement, Pause überhaupt in der Schule.
Ja, ich bekomme dort mit, dass gerade der Bereich immer größer wird und dass der Bedarf da immer größer wird. Und bekomme dort auch mit, dass gerade in dieser Lehrerausbildung hier die Referendare abfangen, genau an diesem Punkt, dass sie halt als Fortführung der gymnasialen Oberstufe dort eine fachliche Ausbildung haben und dann, wenn sie in die praktische Ausbildung kommen, noch nicht wirklich so in dieser, ja, in dem Kontaktjob fit sind. Mhm. Und dort holen wir sie ab, auch mit erlebnispädagogischen Mitteln und Maßnahmen und kriegen da auch immer die Rückmeldung, dass genau das, das ist auch das, was der Vorredner gesagt hat, in der universitären Ausbildung fehlt.
Herr Blume, Sie haben ja als Lehrer, Bob Blume, genau diese Erfahrung ja wahrscheinlich auch gemacht. Der Schock, wenn es vom Studium in die Schulrealität geht, oder? Wie kann man die abmildern, diesen Schock? Wie kann man dem vorbeugen?
Tatsächlich habe ich diesen Schock nicht erlebt. Das lag daran, also beziehungsweise bei mir war es andersrum. Ich habe ein halbes Jahr Praxissemester gemacht in Baden-Württemberg. Dieses Praxissemester, das ist eigentlich eine grundsätzlich ganz tolle Idee. Ein halbes Jahr, wie gesagt, Praxis. Das wurde allerdings dann am Referendariat wieder abgesägt. Das heißt, das ist dann nur noch anderthalb Jahre, was wiederum dafür gesorgt hat, dass die Referendarinnen und Referendare stark unter Druck gesetzt haben. Bei mir war der Schock, ehrlich gesagt, eher wieder, als ich in die Universität wieder zurückgegangen bin, weil ich dachte, boah, jetzt habe ich eigentlich Lust, weiterzumachen. Weil ich glaube, das schon auch etwas ist. Also natürlich gibt es Menschen, die da geschockt sind. Viele merken aber auch, was das, ich muss das jetzt mal sagen, Entschuldigung, für ein geiler Beruf ist.
Es ist schön, dass Sie das sagen. Das wollen wir ja hier unterstreichen.
Ja, und das ist sowas, was ich so ein bisschen vielleicht auch in die Diskussion werfen möchte. Die Lehrerin, die gerade eben angerufen hat, die hat gesagt, man muss Frontalunterricht machen, eigentlich müsste man aber andere Dinge tun und hat da auf zeitgemäße Formen abgehoben. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass wir auch ein Problem mit der Kommunikation haben, beziehungsweise mit dem Lehrerbild. Wenn heute ein junger Mensch, ich sage jetzt mal, sich selbst ausprobieren, kreativ sein, ja neue Dinge kennenlernen will, ja, dann wird dem wahrscheinlich nicht der Beruf des Lehrers einfallen, obwohl das eigentlich genau die Leute sind, die wir brauchen. Ja? Das heißt, es ist aus meiner Sicht auch ein Defizit oder es besteht noch ein Lehrerbild von vor 30 Jahren, was gar nicht mehr so der Realität entspricht und man müsste das anders kommunizieren, zu sagen, Leute, hier habt ihr richtig geniale Chancen, zusammen mit Schülerinnen und Schülern ganz tolle Dinge zu tun.
Herr Albach, ich höre Sie im Hintergrund bestätigend murmeln.
Ja, absolut. Also Baden-Württemberg kann ich von daher auch bestätigen. Meine Tochter ist gerade dort auch in der Lehrerausbildung und erfährt dort ganz was anderes, als ich aus Nordrhein-Westfalen oder aus Rheinland-Pfalz jetzt kenne, wo ja auch etliche meiner Kollegen das Referendariat so als letzte Demütigung im Leben erfahren haben, die dann natürlich als Beamte so geeicht sind, dass sie dann nur noch die Tür zumachen wollen. Und ich glaube, dass da auch ein paar Stellschrauben sind, wo wir ja Schule auch nochmal anders denken müssen, anders denken sollten. Und ein wichtiger Aspekt, der mir da wirklich auf der Seele brennt, ist da so den Autonomiegedanken der Schule nochmal weiter nach vorne zu bringen. Weil wenn wir jetzt auch vom Inklusionsgedanken her wissen, dass Unterricht ganz anders stattfinden muss, dass wir individualisieren müssen, dass wir da vielleicht auch in so eine Art individuelles Portfolio rein müssen, ja, weg von den Beurteilungen, dann sollte das doch auch in der Fortführung im Lehrerberuf zu sein und Lehrerberuf nicht mehr so eine Sackgasse, wo manche vielleicht auch reinschlittern und dann erst viel zu spät merken, dass sie da einen falschen Beruf ergriffen haben und dann aber in einer lebenslänglichen Sackgasse drinstecken.
Mehr Autonomie für Schulen, ein Stichwort. Herr Halbach, danke schön. Ich möchte gerne die E-Mail eines Hörers dazu, glaube ich, passt ganz gut. Maximilian Welter schreibt nur ganz kurz: Ich denke, dass die Schulen als Organisation Innovation und Wandel zulassen bzw. anstreben müssten, auf der Grundlage einer offenen und veränderungsaffinen Geisteshaltung das Festhalten an altbewährten Abläufen und Instrumenten, Curriculum, Noten, fachspezifischer Unterricht verhindert das. Bob Blome, ich glaube, das spricht Ihnen durchaus auch aus der Seele.
Ja, da könnte ich glatt ein Buch zuschreiben. Also jeder Punkt, der gerade genannt ist, hundertprozentige Zustimmung.
Freiheit im Lehrplan beispielsweise? Was würde das bedeuten?
Naja, ich kann, vielleicht kann ich davon kommen, was Unfreiheit im Lehrplan bedeutet. In dem Lehrplan, beispielsweise im baden-württembergischen Bildungsplan, da stehen fantastische Dinge. Da stehen zum Beispiel in den Leitgedanken, zum Bildungsplan stehen Dinge wie, dass Demokratieerziehung wahnsinnig wichtig sei oder Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da geht es dann um auch Klimaschutzgedanken. In der Realität, in der Konkretisierung hat man dafür aber meistens keine Zeit, weil man im Prinzip damit beschäftigt ist, die abprüfbaren Inhalte in eine Zeitspanne zu bekommen, die immer weniger wird. Und die wird deshalb immer weniger, weil solche Dinge, die gerade angesprochen wurden, die Inklusion, die Integration und auch wie Digitalisierung, die fallen ja nicht vom Himmel. Das müssen ja auch Menschen machen. Und das führt dazu, dass auf der einen Seite immer mehr draufgeschippt wird, aber nichts wegfällt. Ja, also man kann nicht sagen, so jetzt macht ihr das auch noch, ja, und das sind ganz wichtige Dinge. So, und dann müssen sich Lehrpersonen entscheiden. Und da habe ich oft genug gehört, dass die gesagt haben, ja, klar, moderner Unterricht ist gut, wenn man die Möglichkeiten hat, ja, also jetzt sozusagen nicht unter einem Baudefizit leidet oder keine digitale Infrastruktur hat. Das würden wir gerne machen, aber wir schaffen es einfach nicht. Mhm. Und da wir sozusagen nicht einfach sagen können, ja gut, dann machen wir jetzt die Lehrplaninhalte nicht mehr, entscheidet man sich dann dafür, den alten Schuh durchzuziehen. Und das ist natürlich ein Problem.
Vielleicht geben wir die Frage, ich weiß nicht, ob Herr Rackles Sie da nochmal aus Ihrer Warte erzählen können, also Lehrplan abspecken. Inwieweit ist das tatsächlich, Sie sind als Staatssekretär ja in solchen Runden dabei gewesen, Thema, inwieweit wagt man sich daran?
Also in den 9 Jahren, in denen ich im Amt war, habe ich eher 40, ich glaube es waren 14 oder 15 Vorschläge für neue Fächer bekommen. Also es ist sehr populär in Deutschland, neue Vorschläge. Also ich sehe auch gerade eine der Hörer möchte Liebe. Das gibt es sogar als Schulfach in Berlin, probeweise. Also es gibt ganz tolle Ideen von Wirtschaft über Recht, über Haushalt und sonst was. Steuer ist gerade mal die Debatte mit, ich kann Gedichte aufsagen, aber keine Steuererklärung machen. All diese Punkte spielen da rein, aber alle haben Ideen, was mehr reinkommt. Es haben ganz wenig Ideen, was rauskommt. Das ist wahnsinnig schwierig. Und ich finde, es ist keine Lösung zu sagen, die Schulen entscheiden das, weil sie letztlich die Schulen überfordern, solange sie zentrale Prüfungen haben. Also das, da haben sie nämlich so eine Zwangssituation, dass die Politik sagt, naja, Schulen könnt mal, vielleicht auch mit weniger Lehrern, um was zu sparen. Aber dann am Ende wird eine einheitliche Prüfung abgefordert. Das funktioniert so nicht. Deswegen ist diese Forderung der Autonomie in der Krisenzeit, die wir jetzt haben, ein bisschen schwierig, weil es eine Entlastungsstrategie ist, ja, und es eher notwendig wäre, sich auf einer übergeordneten Ebene, das ist wieder die KMK, zu einigen, vielleicht muss man die Stunden reduzieren, vielleicht muss man die Stunden, die zum Abitur führen, dann sind ja mehrere tausend, vielleicht daraus kürzen.
Herr Blume,
aber wenn ich dazu direkt was sagen könnte.
Eine ganz kurze Anmerkung, weil uns läuft die Zeit davon. Und ich würde gerne auch noch einen Hörer
nehmen. Ich finde das wichtig, dass Herr Rackles gesagt hat, dass man das sozusagen nicht auf die Schulen als individuell zuschustern könnte. Das stimmt, aber das betrifft ja sozusagen auch die momentane Situation der Überfrachtung. Also die Nachhilfewirtschaft boomt aus den Gründen, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem Stoff einfach nicht mehr weiterkommen, weil die Lehrerinnen und Lehrer es einfach nicht schaffen und das kann ja auch nicht.
Das stimmt.
Wir diskutieren hier in unserer Sendung eigentlich ja auch beidseitig, also die Krise direkt in den Blick nehmend, also der jetzige Lehrermangel, aber auch die Ideen sammeln. Was macht den Lehrerberuf interessanter? Was macht den Lehrerberuf vielleicht attraktiver? Und da spielen dann ja genau solche Diskussionen eine Rolle. Übrigens haben wir in der nächsten Stunde vielleicht ja die Gelegenheit, Näheres zu hören, was die Kultusministerkonferenz dazu sagen hat, weil wir in der nächsten Stunde eine Ministerin für Bildung hier mit in der Runde haben. Eva Feusner aus Sachsen-Anhalt wird uns kurzzeitig jedenfalls zugeschaltet sein und den direkten Blick aus Sachsen-Anhalt uns sagen können. Herr Albach, ich danke Ihnen ganz herzlich und begrüße am Telefon Marion Witt. Schönen guten Tag, Frau Witt.
Hallo, guten Tag.
Ihr Thema, Schule, Lehrermangel, wie begeistern wir Menschen? Was ist Ihr Beitrag?
Also mein Beitrag ist der, dass ich selber die Erfahrung habe, dass ich nach einem Lehramtsstudium, 25 Jahre Pause gemacht habe. Also ich habe Biologie und Physik studiert für Lehramt, bin dann in die Theaterarbeit gegangen, habe lange freiberuflich gearbeitet als Schauspielerin, Regisseurin und Theaterpädagogin und habe mich dann entschieden, 2019 doch vielleicht nochmal in die Schule zu gehen, weil ich auch viel mit Projekten in Schule gearbeitet habe, habe dann das Referendariat gemacht, habe ein Jahr in der Schule gearbeitet und bin wieder ausgestiegen.
Oh.
Und vielleicht wäre es ja interessant, ich würde einfach mal sagen, was es für mich interessant gemacht hätte, in Schule zu bleiben.
Also Sie sind eine sogenannte Quereinsteigerin.
Nein, ich habe ja das nennt man nicht Quereinsteigerin, weil ich ja schon das erste Staatsexamen 1996 gemacht sozusagen.
Dann sagen Sie, was Ihnen gefehlt hat.
Also mir hat gefehlt das Geld. Ich habe angefangen nach Angestellte Stufe 1. Ich habe mich nicht genau erkundigt, was ich verdiene. Ich weiß, dass ich im September 2022, als ich meinen Lohnzettel gekriegt habe, geheult habe. Weil ich dachte, das darf nicht wahr sein. Mir wurde meine Zeit als Theaterpädagogin nicht anerkannt, weil ich Angestellte bin und nicht Beamte. Das fand ich auch nochmal spannend. Ja, es sind einfach so Dinge. Also wie geht die Finanzierung, wenn man eben älter ist und in diesen Beruf einsteigt und kommt vielleicht auch aus einem Beruf, der auch besser bezahlt ist, dass man da vielleicht irgendwie besser eingegliedert ist. Ich empfinde, also wie das so ist, ne, die ganzen Mängel wurden jetzt aufgezeigt. Aber ich hatte das Gefühl, in diesem Jahr, also das Referendariat, ziehen Sie ab. Das ist demütigend, da muss man irgendwie durch. Aber dann dieses Jahr, wo ich wirklich in der Schule war, das hat mir sehr viel Spaß mit den Schülerinnen gemacht. Ich fand das richtig klasse. Ich war froh, dass ich ganz viel mit meiner Klasse in Kontakt war. Das hat mir gefehlt im Referendariat, dieses Fächerkanon, wo ich immer nur 2 Stunden eine Klasse hatte, einmal die Woche. Also diese Beziehung, das weiterführen zu können, wäre mir wichtig gewesen. Und der Geiz hat mich wahnsinnig gemacht. Also wenn ich kreativ sein möchte, dann muss ich hier und da auch mal ein Auge zudrücken. Wenn ich zum Beispiel zur Blüte was machen will, muss ich mal Blumen kaufen können eben. Ich brauche ein bisschen Budget. 200, 300, 400, 500 € im Jahr, wo ich nicht ständig jede Karte 3-mal umdrehen muss. Wenn ich 5 Kinder habe, die es eben nicht schaffen, das Klassengeld einzuzahlen, dass ich da nicht hinterherrennen muss. So. Ich hätte gern mal 500 € gehabt im Jahr, mit denen ich frei operieren könnte.
Wie war denn eigentlich die Kommunikation bei Ihnen an der Schule? Weil dieser Ärger hat sich ja wahrscheinlich aufgestaut und Sie konnten aber zukommen.
Ja, aber ich muss ja bestimmte Dinge einhalten. Ich muss ja bestimmte, die Formalitäten, das ist sehr bürokratisch, das muss ich einhalten. Also da kann ich nicht sagen, die Schule war klasse, auch die Rektorinnen und das. Aber trotzdem, ich brauche irgendwie einen gewissen Freiraum, um auch kreativ zu sein.
Frau Witt.
Ja, und das noch eins, mehr Team und mehr Flexibilität. Ich wäre gerne, ich hatte ein
gutes Thema, das finde ich ganz interessant. Team, Lehrer als Teams zu sehen, den Lehrerberuf als einen Teamberuf zu sehen. Wie weit ist man da? Das würde ja auch vielen eigentlich auch vieles abnehmen. Was würden Sie dazu sagen?
Ich würde sagen, auf einer Skala von bis 100 ist man da so bestimmt bei 3. Also es ist so, es gibt tatsächlich Schulen, in denen Lehrerteams beziehungsweise Schulleitungsteams oder Teams einzelner Klassen schon wunderbar zusammenarbeiten. Also da fallen mir gleich 3 oder 4 Beispiele ein, wo das total toll funktioniert. Das hat aber oftmals mit dem Willen in den Schulen zu tun, mit Projektleitern, die das dann machen. Ich glaube aber, dass sozusagen der Lehrer als Einzelkämpfer, der wird immer so angeprangert. Ich höre aber ganz selten, was eigentlich gemacht wird, um das zu lösen. Weil ich glaube, wenn man aus einem Studium kommt, in dem eine solche Teamarbeit gar nicht relevant ist, und dann macht man das Referendariat, was, wie gesagt, momentan oftmals, wir haben auch jetzt positive Beispiele gehört, wie eine Mangel durch die Lehrer durchmüssen gesehen wird, eine Lehrermangel sozusagen, dann ist es nicht verwunderlich, dass am Ende von, ich sage jetzt mal, 6, 7 oder 8 Jahren nicht plötzlich ein total teamfähiger Mensch steht. Also auch das ist etwas, diese Zusammenarbeit, die im Studium beziehungsweise dann im Referendariat strukturell implementiert werden müsste, aus meiner Sicht.
Also darf ich vielleicht auch noch was dazu sagen? Es ist ja so, dass man sehr kollegial oft miteinander ist. Man ist bereit, sein Material weiterzugeben, aber ich finde, es braucht Zeit, um wirklich gemeinsam Unterricht zu kreieren und gemeinsam im Unterricht vorzubereiten. Und gerade in den heterogenen Klassen, um wirklich auch alles aufzufangen. Und dafür ist die Zeit nicht da. Und da müsste von den Stundenzahlen Zeit gekürzt werden. Und da gibt es auch Studien dazu, dass es keine richtige Kooperation zwischen den Lehrern gibt. Es gibt zwar die Jahrgangsteams und man ist immer sehr bereit und der Wille ist groß, aber die Zeit ist oft nicht da.
Marion Witt aus Bremen. Dankeschön, ganz herzlichen Dank für die Sicht auch so ein bisschen. Also ich habe Sie fälschlicherweise als Quereinsteigerin bezeichnet, aber als jemand, die auf jeden Fall es nochmal versucht hat mit dem Schuldienst. Dankeschön, Frau Witt, für Ihren Anruf. Ja, und ich freue mich, dass wir jetzt einen Blick auf eine ganz spezielle Situation werfen können, nämlich die in Sachsen-Anhalt, und auch über Ideen sprechen, wie sich das Bundesland zu helfen versucht beim Lehrermangel. Ich begrüße Sachsen-Anhalts Bildungsministerin von der CDU. Schönen guten Tag, Eva Feusner.
Ich grüße Sie, Frau Heise.
Wie viele Lehrerinnen und Lehrer fehlen Ihnen in Sachsen-Anhalt in diesem Schuljahr?
Also so im Schnitt zwischen 800 und 1000 Lehrkräfte.
Das ist eine Menge.
Ja.
Sachsen-Anhalt hat 2021 begonnen, professionelle Headhunter einzusetzen. Das heißt, Sachsen-Anhalt arbeitet mit internationalen Personaldienstleistern, die suchen international, europaweit, nach Lehrern und Lehrerinnen in Sachsen-Anhalt. Mit welchem Erfolg, Frau Feusner?
Naja, wir haben das zunächst als Modellprojekt begonnen, um das mal auszuprobieren, ob das funktioniert, über 2 Jahre. Und wir haben mehrere Personaldienstleister beauftragt. Die einen suchen mehr im Bereich des Seiteneinsteigermarktes innerhalb Deutschlands und die Lehrkräfte, die ein anderer Personaldienstleister rekrutiert, mehr im europäischen Ausland. Also wir konnten bisher 75 Lehrkräfte über diese Personaldienstleister gewinnen. Und das ist aus meiner Sicht, jeder Lehrer zählt, doch ein Erfolgsrezept. Und wir wollen das jetzt weiter fortsetzen. Wir sind kurz vor einer neuen Ausschreibung und werden das über die nächsten 4 Jahre weiter fortsetzen.
Das heißt, Sie können natürlich jetzt auch noch nicht beobachten, wie lange diese Lehrerinnen und Lehrer dann im Dienst bleiben. Jetzt sind sie erstmal bereits vor Klassen, die unterrichten inzwischen.
Genau. Mhm.
Dieses Headhunting kostet natürlich. Ich habe eine Zahl von 750.000 Euro gelesen. Sie sagen, es ist ein Erfolg. Das ist aber natürlich ganz schön viel Geld im Budget. Fehlt das jetzt nicht woanders?
Naja, wir müssen da auch mal vergleichen. Also eine Ausbildung einer Lehrkraft kostet ja auch Geld, wenn wir im Land oder in der gesamten Bundesrepublik Lehrkräfte entsprechend ausbilden im Studium. Das ist ja auch nicht kostenlos. Und wenn man das dann im Vergleich sieht, dann ist sozusagen sind die Kosten sogar geringer, als man die Ausbildungskosten gegenüberstellt.
Herr Rackles, hätten Sie gedacht, dass Bundesländer mal mit Agenturen zusammenarbeiten, um Lehrkräfte zu rekrutieren?
Also im Bildungsbereich ist alles vorstellbar. Wir haben vor, ich glaube, 8 Jahren war das in Österreich gewildert als Berlin. Da wir waren ja eine der ersten, die Mangel hatten. Und haben österreichische Kollegen gesucht, was relativ erfolgreich war. Aber nach einer Weile war das natürlich auch abgeschöpft. Deswegen, das ist ein legitimes Mittel. Ich finde es ein bisschen, also wenn man jetzt über Strukturfragen nachdenkt, dann ist es natürlich, wenn genug Lehrer im System sind, dann macht es Sinn, sich den Wettbewerb zu stellen und die Besten nach Sachsen-Anhalt oder Berlin oder Bayern zu holen. Wenn im System aber nicht genug drin sind, dann ist aus einer gesamtgesellschaftlichen Situation natürlich das nicht wirklich eine Lösung. Das ist dann im einzelnen Land macht das Sinn, aber das macht aus bundesdeutscher Sicht keinen Sinn. Wir brauchen einfach mehr Lehrer. Also dann spielt das, sonst ist es der reine Wettbewerb und wir verteilen den Mangel um. Hm. Das ist, wie gesagt, temporär, kann es mal nutzen, aber ich glaube, als Dauerlösung ist es nicht geeignet.
Frau Feusner, was antworten Sie Herrn Rackles? Also, dass man sich so gegenseitig die Kräfte abzieht, ist natürlich auch tatsächlich ein Problem?
Wir halten uns natürlich als Land an die KMK-Vorgaben. Also wir wildern ja nicht in anderen Bundesländern.
Ja, wir haben in Österreich gewildert, meine ich auch.
Naja. Ja.
Aber generell ist Wettbewerb natürlich die zweitbeste Lösung, um mal ehrlich
das
zu sein.
Das ist richtig. Aber aus der Not heraus haben wir eben dieses Modell gewählt und wir versuchen ja alles, um mehr Lehrkräfte zu gewinnen.
Was ist denn das noch, was Sie noch probieren?
Naja, wir haben mehrere Sachen. Also wir haben, wie alle Bundesländer, haben wir natürlich eine Werbekampagne innerhalb des Landes, gar keine Frage. Das machen ja mittlerweile alle. Aber wir versuchen jetzt auch Stipendien auszugeben für bestimmte Fächer und für bestimmte Lehrämter. Da beginnen wir jetzt mit dem nächsten Wintersemester. Wir haben die Anzahl der Studienplätze erhöht, sukzessive. Also wir haben mal mit 800 angefangen, waren 1.000. Jetzt haben wir erhöht nochmal ab dem kommenden Wintersemester auf 1.200. Also es sind schon mehrere Dinge, die wir in Angriff nehmen. Und wir sind auch dabei, so wie das ähnliche Bundesländer machen, jetzt auch gemeinsam oder im Gesamtkonzept mit einer Qualifikation auch Bachelor einzustellen.
Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer werden früher in den Schuldienst übernommen?
Jein. Also es sind ja Bachelor, die aus dem Seiteneinsteigermarkt kommen und dann entsprechend qualifiziert werden.
Genau. Mhm, okay. Sachsen-Anhalt probiert auch noch etwas anderes aus, ich weiß nicht, ob es dem aktuellen Mangel geschuldet ist oder eine ganz anders geartete Idee. Sie probieren die 4+1-Tage-Woche aus. Das heißt 4 Schultage und einmal Homeschooling, sage ich jetzt mal. Ist das dem Lehrer- und Lehrerinnenmangel geschuldet oder ist das einfach eine Idee, den Unterricht zu verändern?
Also wir probieren neue Unterrichtsmodelle aus, also neue Formen der Unterrichtsorganisation. Und wir haben eine Ausschreibung vorgenommen bei unseren Sekundarschulen. Und da haben sich 12 Schulen gemeldet, die neue Unterrichtsmodelle ausprobieren wollen. Die erarbeiten derzeit die Konzepte. Und es muss nicht nur Homeschooling sein, das kann auch ein Praxistag sein. Es geht also um selbstbestimmtes Lernen, die unterschiedliche Organisationsformen haben kann. Und da sind wir sehr gut unterwegs. Das wird begleitet von dem Landesschulamt und von unserem Landesinstitut und soll dann auch entsprechend evaluiert werden. Und die Vorschläge, das muss ich an der Stelle sagen, die kommen aus den Schulen heraus. Die haben uns darum gebeten, neue Unterrichtsmodelle auch ausprobieren zu können. Ich schließe es allerdings nicht aus. Und wenn ich die Bewerbung sehe, dass natürlich auch die Schulen, die also eine Personalnot haben, die sich da auf den Weg machen, neue Unterrichtsmodelle auch auszuprobieren und zu entwickeln. Also es sind auch Schulen dabei, die eben genau davon betroffen sind. Mhm. Aber das ist eigentlich eine gute Motivation aus Schule selbst heraus, weil sich da Lehrer auf den Weg machen.
Herr Blume, unser Lehrer hier in der Runde, Bob Blume, wenn Sie das hören, also neue Unterrichtsmodelle ausprobieren, um eben auch das Ganze, ja, die Schule als System interessanter zu machen. Was sagen Sie dazu?
Ja, da bin ich absolut für. Ich meine, man muss sich ja so ein bisschen vor Augen halten, dass der gesamte Online-Diskurs, als die Schulen geschlossen sind, also zu einer Zeit, wo alle im Prinzip mehr oder weniger verzweifelt waren, ja erstmal gebrummt haben und gedacht haben, okay, also jetzt werden wir Dinge auch ausprobieren. Das ist absolut begrüßenswert, dass man neue Modelle ausprobiert. Ich weiß halt nicht, ob das sozusagen als Reaktion und als wieder Einzelaspekt einer bestimmten länderspezifischen Bildungspolitik sozusagen die gesamte deutsche Bildungslandschaft so weit nach vorne trägt. Also will sagen, wenn so etwas, ich weiß jetzt nicht, da bin ich politisch nicht gut genug für bewandert, aber als der Herakles von einem Staatsvertrag sprach, das fand ich einfach sehr interessant, weil wir ansonsten immer das Problem haben, dass sozusagen die verschiedenen Länder ihre vielleicht auch funktionierenden neuen Strukturen einführen. Das bleibt dann aber sozusagen ein Stück weg. Also grundsätzlich bin ich da absolut für. Ich glaube auch, dass das eine Wirkung haben kann. Ich würde nur hoffen, dass da sich die verschiedenen Länder mal irgendwann zusammenraufen und ein bisschen noch mal ein bisschen mehr miteinander sprechen.
Da können Sie vielleicht aus den Kultusministerkonferenzen plaudern, Frau Feusner. Wie weit ist man da, sich zusammenzuraufen im Bildungsbereich? Also wir hatten vorhin beispielsweise diesen Staatsvertrag ins Spiel gebracht. Ich weiß nicht, ob Sie da unserer Sendung schon folgen konnten. Also eine Idee, die Marc Ratlis hier nochmal referiert hat. Staatsvertrag, dass alle Länder sich verpflichten, bestimmte Anzahl von Ausbildungsplätzen lehramtsmäßig bereitzustellen. Also dass das tatsächlich per Vertrag geregelt wird.
Also da die Herausforderungen und die Problemlagen in den Ländern alle ähnlich sind, also wir haben alle sozusagen einen Fachkräftemangel, insbesondere eben auch im Lehrerbereich, rücken wir näher zusammen. Das kann man wohl sagen. Und wir sind da auch in intensivem Austausch. Ob das jetzt durch einen Staatsvertrag noch bekräftigt werden muss, da kann man sicherlich drüber reden, auch diskutieren.
Würden Sie das sich denn wünschen? Weil Sie ja vielleicht bestärkt werden als Bildungsministerin, also muss Ihnen der Finanzminister mehr Geld geben, wenn die Zahlen feststehen.
Das ist richtig. Also ich würde das schon begrüßen. Aber ich habe selbst also viele Vorschläge gemacht und ich bin im intensiven Kontakt mit dem Wissenschaftsministerium und den Universitäten. Aber ich muss Ihnen sagen, also zum Schluss ist vieles immer an der Autonomie der Hochschulen gescheitert. Also da haben wir ja keinen direkten Zugriff. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir auch in die Lehramtsausbildung direkt reingehen müssen, praxisnäher werden müssen. Also da gibt es ja noch viele Baustellen, wo wir ansetzen müssen.
Eine Hörerin und auch die Herren hier in der Runde haben es dann irgendwie bekräftigt, hat vorgeschlagen, man müsste doch unbedingt die Lehrpläne abspecken, weil das, was in Schule gelehrt werden oder beigebracht werden soll, plötzlich ganz andere Bereiche ja betrifft. Schule ist ja was anderes, als von vor 50 Jahren Schule war. Lehrplan abspecken. Was antworten Sie da, Frau Feusner?
Da ist ja schon viel passiert in der Richtung. Wir haben kompetenzorientierte Lehrpläne in Sachsen-Anhalt, wo wir also sozusagen die zentralen Kompetenzen vorgeben und wo sich die Fachschaften auf den Weg machen, das mit Inhalten zu erfüllen. Natürlich haben wir zum Schluss auch durch unsere Prüfungen im Sekundarschulbereich, also in der Realschulprüfung, aber auch bei dem Abitur dann sozusagen gemeinsame Parameter festgelegt, auch in der KMK, was zu erreichen ist. Und wir haben ja unser Institut, das IQB, wo wir sozusagen zentral gestellte Aufgaben ziehen, die Länder. Und das ist schon ein richtiger Weg, aber wir sind da schon offener geworden. Also wenn man sich vorstellt, dass das so wie vor Jahren noch ist, wo der Lehrplan konkret vorgegeben, heute unterrichten wir das und morgen das, da haben die Schulen schon wesentlich mehr Freiraum bekommen. Vielleicht kann man das auch noch mehr erweitern. Da bin ich bin da immer offen für all diese Dinge. Aber das ist natürlich auch eine Arbeit, die dann in Schule selbst geleistet werden muss. Und das fordert natürlich auch Lehrkräfte sehr intensiv.
Na, die nur geleistet werden kann, wenn man eben nicht immer diesen Prüfungsdruck im Hintergrund hat. Frau Feusner, Sie sind jetzt Bildungsministerin in Sachsen-Anhalt seit 21. Sie waren aber auch selber mal Lehrerin zwischen 85 und 99. Sie haben also auch die andere Seite als Erfahrung. Hat Politik eigentlich, wenn Sie mal ehrlich sind, hat Politik ein realistisches Bild vom Alltag an Schulen?
Ach, ich denke schon, aber wissen Sie, wir dürfen da die Gesellschaft in Gänze nicht herausnehmen. Es werden immer höhere Anforderungen an Schule selbst gestellt. Und ich will es mal ganz drastisch ausdrücken. Schule ist kein Reparaturbetrieb der Gesellschaft. Also wenn wir sehen, was für Forderungen alles an Schule gestellt werden. Ich will gar nicht mit den ganzen Themen anfangen, jetzt aufholen nach Corona, Flüchtlingspolitik zwischen 15 und 16. Wir haben mehr Schüler, Ukraine, jetzt kommt die Energiekrise. Also wir haben so viele Aufgaben an Schule gegeben und dann auch die soziale Schieflage in einigen Regionen. Also das soll alles Schule abdecken und leisten. Und ich glaube, da sind unsere Lehrkräfte wirklich überfordert und haben manchmal auch eben nicht das nötige Rüstzeug dazu, um das alles zu bewältigen. Also wir müssen in Gänze in der Gesellschaft darüber nachdenken, welchen Auftrag muss eigentlich Schule erfüllen und welchen Auftrag nicht. Aber alles wird immer so auf Schule abgeschoben und da fühlen sich eben unsere Lehrkräfte tatsächlich teilweise überfordert.
Also müssen Sie sich da eigentlich mit noch viel breiterer Brust in die in den Kampf stürzen, Frau Feusner?
Das kann man so sagen, ja.
Na dann wünsche ich viel Kraft dabei. Eva Feusner, Bildungsministerin in Magdeburg, mit einem ziemlich konkreten Einblick in das Bundesland Sachsen-Anhalt. Ich danke Ihnen, Frau Feusner, für Ihre Zeit, die Sie hier mit uns verbracht haben. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch.
Ich Ihnen auch. Dankeschön.
Und weil wir eben das Thema Schule ausprobieren, neue Unterrichtsmodelle angesprochen haben, würde ich gerne unsere Hörerin Maria Völzner noch eben in diese Runde mit reinnehmen. Frau Völzner, Sie sind nämlich mit einer Schule und einem neuen Unterrichtsmodell befasst in Dresden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau.
Was probieren Sie aus?
Ich arbeite im Projekt Universitätsschule Dresden und bin dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Aber auch darüber hinaus ist es einfach ein Projekt, das mich fasziniert vom Beginn an. Ich komme selbst aus der Erwachsenenbildung. Kennen also die Lehramtsausbildung nicht von innen und auch Schule nur als Schülerin selbst. Aber was ich in diesem Projekt jetzt schon erleben und sehen konnte.
Was wird denn da anders gemacht?
Finde ich ganz spannend. Das ist ein Schulversuch, ein öffentlicher Schulversuch auf 15 Jahre, der aus dem Bereich Inklusion kommt. Also die Professorin Anke Langner, die das Konzept geschrieben hat, ist Lehrstuhlinhaberin für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt inklusive Bildung und hat sich selbst gefragt, an welche Schule möchte ich meine Kinder selbst schicken und hat daraus ein Konzept entwickelt und hier in Dresden das geschafft, das auf die Beine zu stellen seit 2019.
Geben Sie uns doch nochmal so vielleicht einen konkreten, genau. Ja, so einen konkreten ja. Punkt.
Es gibt so 8 Punkte, die da das Konzept umreißen. Also es ist einerseits individualisiert, das heißt, die Kinder werden individuell gefördert, aber immer kooperativ. Das Ganze passiert fächerverbindend und jahrgangsübergreifend. Selbstbestimmtes Lernen spielt eine ganz große Rolle, Mehrsprachigkeit und Inklusion. Und das Ganze ist nur möglich dadurch, dass das digital gestützt funktioniert. Das heißt, parallel zum Aufbau dieser Schule, die haben angefangen 2019 mit den Klassen 1, 2, 3 und 5 und inzwischen dieses Jahr startet die erste Klassenstufe 8. Das sind jetzt inzwischen 500 Schülerinnen und Schüler, die da lernen. Quasi, ich sage gerne Montessori 3.0, Das hört die Frau Langner nicht so gerne, weil das stark verkürzt, aber Projektlernen spielt eine ganz große Rolle. Und auch das, was vorhin gesagt wurde mit dem Friday oder mit diesem Projekttag, das passiert. Mhm. Und es ist quasi ganz, also sehr auf, ja, von der Organisation her ganz anders. Es wird eben eine Software, eine Schulmanagement- und Lernsoftware parallel entwickelt nach den Bedürfnissen. Und es wird geschaut.
Das hört sich ja so an, als ob eine ganz andere Unterstützung der Lehrkräfte möglich wäre und auch der Schulleitung. Habe ich das jetzt richtig rausgehört?
Die Frage ist, Unterstützung durch wen? Also das Projekt selbst ist mein Eindruck, ist trotzdem möglich. Nicht, weil es so viel Unterstützung bekommt. Die Ressourcen sind genau dieselben, die eine normale öffentliche Schule bekommt. Es gibt keinen Ausgleich für zum Beispiel, also die Lehrkräfte beteiligen sich an der Forschung. Es gibt eine PädagogInnenakademie, es gibt eine Elternakademie. Es ist quasi ein Fortbildungsprojekt für alle oder ein Lernprojekt, lebenslanges Lernen für alle, für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrkräfte, für die Eltern. Und natürlich werden Studierende von der TU Dresden mit eingebunden.
Frau Völzen.
Die können dort das quasi ausprobieren.
Also das war ein kurzer Einblick in ein doch sehr interessantes Schulprojekt, wie mir scheint. Sie haben viele Punkte aufgeworfen, lebenslanges Lernen, aber auch digitale Lernformate, die wir hier in der nächsten Runde vielleicht nochmal ansprechen. Ihnen danke ich ganz herzlich für den Anruf. Bob Blume ist mir zugeschaltet hier, er unterrichtet am Gymnasium. Er ist aber auch gleichzeitig YouTube-Lehrer, kann ich Sie YouTube-Lehrer nennen? Auf jeden Fall betreiben Sie einen YouTube-Kanal. Er hat die Streitschrift geschrieben, 10 Dinge, die ich an Schule hasse und wie wir sie ändern können. Und da sind wir ja beim Ändern können. Da hat ja unsere letzte Hörerin gerade so einen kleinen Aufschlag gegeben, Herr Blume. Also, was kann Schule, also Schule muss sich irgendwie neu definieren in unserer Gesellschaft. So habe ich das eigentlich verstanden.
Absolut. Also deshalb würde ich auch zu der Idee, die Marc Racklis hatte, nämlich einen Staatsvertrag aufzusetzen, noch die, ich weiß, sehr naive Idee setzen, eine nationale Bildungsvision auch überhaupt mal erstellen zu lassen, damit wir die Frage, die Frau Völzner gerade gestellt hat, was soll Schule eigentlich leisten? Ich würde das so ein bisschen erweitern und sagen, was soll Schule in Deutschland im 21. Jahrhundert leisten, damit wir die auch überhaupt beantworten können. Und ich würde sagen, eine Antwort auf diese Frage ist, dass wir es schaffen müssen, dass alle Schülerinnen und Schüler, wenn sie aus der Schule kommen, unabhängig davon, dass es natürlich auch wichtig ist, dass sie basale Fähigkeiten beherrschen. Das heißt, wirklich lesen, schreiben, zuhören, miteinander lernen, dass sie unabhängig davon eben in der Lage sind, nach der Schule auch mit Freude weiterzulernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und das nicht lebenslange Lernen, was eben schon angesprochen wurde von der Hörerin auch. Mhm.
Und um das zu erreichen, ist es halt nicht mehr zeitgemäß zu sagen, eine vollgestopfte Klasse macht jetzt alle zur gleichen Zeit den gleichen Stoff, die gleichen Antworten zu den gleichen Fragen, sondern deshalb ist ja eine solche Individualisierung auch wichtig. Und da kommt die Digitalisierung ins Spiel. Das fand ich schön, dass das hier gerade noch mal gesagt wurde, denn Digitalisierung bedeutet ja eben auch, dass wir eben nicht alle auf der gleichen Buchseite hängen müssen, sondern dass wir es schaffen können, dass auch das autonome Lernen mehr gefördert wird. Da ist natürlich, da ist sehr viel zu tun.
Na, da gibt es vor allem Voraussetzungen, dass Hardware da ist und dass überall Internet da ist.
Ja, genau. Da haben wir ja die letzten 16 Jahre vor Corona uns nicht besonders stark hervorgetan. Da muss natürlich auch, ich sage jetzt mal monetär, jetzt auch noch mehr, sehr viel mehr getan werden. Stichwort Digitalpakt 2.0, der ja jetzt schon wieder in Abrede gestellt wird. Aber grundsätzlich glaube ich, dass eine solche Veränderung vor allen Dingen auch dann funktioniert, fernab von solchen fantastischen Projekten, wenn jemand überhaupt mal die Frage beantworten könnte, was denn Bildung im 21. Jahrhundert in Deutschland eigentlich soll. Und ich glaube, da sind wir uns alle noch nicht so ganz einig.
Herr Racklis, halten Sie das für möglich, eine nationale Frage zu stellen, also oder eine nationale Antwort zu finden? Was weiß ich, in der KMK oder so, was soll Bildung?
Na, was soll Bildung, muss man sich eigentlich ständig fragen. Das ist eine laufende Frage, die jedes Jahr aufs Neue eigentlich gestellt werden müsste, weil sich der Bildungskontext auch ändert. Ich finde es noch ein bisschen munter, das Thema unserer heutigen Sendung geht ja um die Attraktivität des Berufs. Und da kann moderne Pädagogik mit Sicherheit attraktivitätssteigernd wirken, wenn ich kooperativ arbeite, wenn ich fächerverbindend arbeite, wenn ich jahrgangsübergreifend arbeite, digital arbeite, individualisiert arbeite, eine Akademie mache, wie eben gesagt wurde. Aber in der Zeit eines Lehrermangels ist das natürlich ein bisschen hohl. Das wirkt wahnsinnig unglaubwürdig. Und wenn die Lebenserfahrung in der Praxis eine völlige Überforderung ist, auf verschiedensten Ebenen, ob das Räume sind oder Zeiten oder Vertretung oder Krankheit oder Ausfall, dann ist der Sprung zwischen Theorie und Praxis zu groß. Und die Leute werden sagen, was soll der Quatsch, ich steige aus.
Ja.
Deswegen glaube ich, das Wichtigste im Moment ist, ausreichend Lehrkräfte auszubilden, strukturell. Und parallel dazu kann man gerne die Debatten in neuer Pädagogik führen. Ich finde auch das, was vorhin die Ministerin sagte aus Sachsen-Anhalt zu der 4+1-Woche, neue Organisationsmodelle finde ich absolut interessant. Sie dürfen nur keine Kürzungsmodelle sein. Es sind pädagogische Konzepte, die vielleicht auch dazu führen, dass wir weniger Lehrkräfte brauchen. Das ist dann ein schöner Effekt. Aber
sollten nicht als solche geplant werden.
Genau, es gibt auch das Deeper Learning. Es ist ein tolles Konzept, was eben Selbstlernzeiten der Kinder vorsieht. Das würde theoretisch dazu führen, dass ich stundenweise keine Instruktion brauche, also Lehrer und Lehrerinnen einsparen kann. Das muss man aber sehr gut überlegen, weil das für bestimmte Schülerklientele geeignet ist, nicht für alle. Und es ist nicht zum Sparen geeignet. Aber
Herr Blume, ich glaube, Sie führen das auch durchaus, also Sie unterrichten ja so. Also Sie machen sich dadurch nicht überflüssig, oder?
Nee, also im Gegenteil. Aber was Herr Rackles sagt, ist ja trotzdem richtig. Also man kann sozusagen, das ist ja immer die Schwierigkeit, man kann nicht ein Konzept einfach auf alle Schülerinnen und Schüler überspielen. Und auch das Zweite, was gerade angeklungen ist, ich habe es ja selber auch naiv genannt. Ich habe Herakles das nur deshalb auch gerade nochmal so in diesem Zusammenhang der Lehrerausbildung gestellt, weil ich nochmal glaube, dass das Lehrerimage auch ein Problem hat.
Das stimmt,
ja. Und wenn jemand das Gefühl hat, der Lehrer ist sozusagen der Herr Dr. Specht, der vor eine Klasse tritt und 90 Minuten Monolog hält, dann wird das dem Bild nicht gerecht, was Lehrerinnen und Lehrer heute machen können. Und ich glaube, dass es auch attraktivitätssteigernd sein kann, natürlich mit den Möglichkeiten, zu sagen, mittlerweile ist das halt ein anderer Beruf. Darauf wollte ich nur hinaus.
Stimmt, ja.
Wir haben unsere Hörerin Nina Emmerich am Telefon. Die würde ich gerne mit in die Runde nehmen, weil wir jetzt gerade sehr viel auch über so schöne Ideen sprechen und eben was steigert vielleicht die Attraktivität des Lehrerinnenberufs. Frau Emmerich, Sie sind Lehrerin.
Ja, guten Tag.
Wie ist denn Ihre Situation?
Die ist, also man hat eigentlich gar keine Lust mehr, überhaupt darüber zu sprechen, weil alle sprechen seit Jahrzehnten eigentlich immer in Variation über dieselben Notstände. Mhm. Nur mal so, so als kleine Input, so was eine Geschichte. Also bei uns ist ein Fenster rausgefallen aus dem Schulgebäude. Dann kam also vom Gebäudemanagement die Reaktion, es wurde also zugenagelt, die Fenster wurden alle zugenagelt.
Also es kommt jetzt kein Tageslicht mehr rein?
Ne, es war so halb. Mhm. Also die konnten da nicht rausfallen und wir konnten auch nicht lüften.
Ach so.
Mhm. Ja, okay. Und dann war dann die Frage, wie sollen wir jetzt lüften? Also mit 30 Leuten in dem Klassenraum, können Sie sich vorstellen, das ist nicht so schön. Dann kam die Antwort, die war wirklich bezeichnend, wir könnten über die Oberlichter lüften. Mhm. Das war ja erstmal schon recht kurios. Dann konnten wir beantworten, ja, würden wir gerne machen, die sind aber bereits 4 Jahre vorher zugenagelt worden. Daraufhin wurden dann die vernagelten Fenster wieder befreit von den Platten und als nächste Reaktion wurde weiträumig abgesperrt der darunterliegende Parkplatz. Das, was also dann optisch noch irgendwann fehlte, waren dann so brennende Öltonnen oder so.
Also Sie haben das Gefühl, die Schule über Ihnen bricht zusammen oder unter Ihnen?
Ja, es ist an allen Ecken, aber da bin ich ja, da kann Ihnen jeder Lehrer, also Sie, ich will gar nicht über die Schultoiletten reden und was weiß ich, also da könnte ich,
ist das tatsächlich, wenn Sie sagen, also wenn wir hier über den Lehrerberuf, also den Beruf der Lehrerin des Lehrers sprechen, das haben Sie wahrscheinlich so auch nicht erwartet, dass Sie in solche desolaten Gebäudeverhältnisse kommen,
aber ist
das, was Sie am allermeisten, wenn ich Sie frage, sind Sie trotzdem gerne Lehrerin? Was antworten Sie mir?
Ja, ich finde das wunderbar. Ich habe ganz viel vorher ausprobiert. Ich bin aus der Unternehmensberatung dahin gewechselt, mit dem Schwur, niemals mehr einen Overhead-Projektor anzufassen. Und entweder das System gewinnt oder ich, und dann habe ich verloren, weil ich habe es dann gemacht, weil es
das eine andere Technik gibt es noch nicht.
Genau, das sind dann diese Vorkriegsmodelle, die 10 Kilo wiegen. So, und jetzt aber zu diesen ganzen Zuständen, ich erspare jetzt die nächsten 5 Stunden, könnte ich da jetzt noch verbringen. Wir hatten diese Woche die QA im Haus, in der Schule, Qualitätsanalyse, und haben jetzt die Rückmeldung bekommen, die waren total geflasht. Die haben gesagt, ein fantastischer Spirit, ein super Team, die Schüler fühlen sich wertgeschätzt. Und wenn sie das jetzt mal dagegen stellen, dann sehen sie, dass da ganz viele Leute wirklich gerne ihre Arbeit machen.
Ja, und das ist ja klasse. Weil sie im Team funktionieren, oder was ist der Punkt?
Ja, also das ist der Punkt. Also ich denke mal, das eine ist die Leitung, ne, die hervorragend ist. Und ich sage mal so, mal ganz platt, wenn die Leitung eine Persönlichkeitsstörung hat, dann wird das nicht schön. Ja, also da sind manchmal die falschen Leute vielleicht auch, und da ist einfach das Glück, wenn der richtige Mensch da sitzt, kann der viel bewegen, und ja, also das ist eine tolle Sache.
Frau Emmerich, also das finde ich war jetzt doch ein sehr interessanter Einwurf, der vom Chaos bis dann doch zum fast schon Mutmachen ging. Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür.
Ja, ich würde gerne noch ein, zwei Kleinigkeiten anbringen, wenn Sie mir noch einen Moment.
Ein Moment, aber
ein ganz kleiner Moment. Okay, und zwar, ich habe mich ein Jahr lang darum bemüht, einen Zugang zu bekommen an der Uni Yale. Der erfolgreichste Kurs, der da jemals gelaufen ist, ist der Kurs über Happiness, Zufriedenheit, zufriedene Lebensführung. Die Uni hat jetzt einen Riesenpool für Schulen extra erschaffen. Die arbeiten mit Highschools zusammen. Ich habe jetzt mittlerweile den Zugang. Ich suche eigentlich noch händeringend irgendjemand in irgendeinem Ministerium oder was auch immer, wo auch immer, wo man das andocken könnte, das zu entwickeln für Lehrer, dass die dann einfach darauf zugreifen könnten in Deutschland, dass man das auf Deutschland
irgendwie anbietet. Der Studiengang Happiness, habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau, Happiness, das ist eine
Professorin. Herr Rackles, sehen Sie da Möglichkeiten für Frau Emmerich?
Ich glaube,
also das sind so Entspannungstechniken, Ernährung.
Genau. Die Amerikaner sind ja viel stärker unterwegs, was die Motivation und das Selbstwertgefühl betrifft. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Ich kenne jetzt diesen konkreten Kurs nicht. Wenn es ein Kurs ist, ist es einfach. Wenn es ein Studiengang ist, ist es schwierig.
Nein, das ist extra für Problemschulen erarbeitet. Und es gibt Angebote von 2 Stunden bis zu 2 Wochen. Das ist alles fertig. Es ist halt auf Englisch. Und ich habe auch angeboten, ich würde es übersetzen, aber alleine mache ich das jetzt nicht.
Frau Emmerich, ich glaube, da kommen wir jetzt so akut nicht weiter, aber auf jeden Fall ein spannendes Thema, was wir vielleicht Frau Feusner nochmal im Nachhinein zukommen lassen. Wer weiß, ob in Sachsen-Anhalt, da scheint man ja sehr probierfreudig zu sein, ob man da vielleicht einen Zugang den Lehrern verschafft. Frau Emmerich, Dankeschön.
Danke auch.
Ich würde jetzt nämlich gerne Oliver Rednitz noch, der schon lange in der Leitung wartet, nach seiner Idee fragen, weil wir jetzt hier gerade bei dem Happiness-Kurs für Lehrerinnen und Lehrer waren. Sie haben auch eine entsprechende Idee, Herr Rednitz.
Oliver Otto Rednitz, um genau zu sein.
Passte wohl nicht in die kleine Zeile, der ganze Name. Also, Herr Rednitz, Ihre Idee.
Ich habe bei der Ansage auch vergessen gehabt. Entschuldigung. Erstmal ganz lieben Dank, dass Sie sich immer wieder diesen offenen Fragen stellen, und einen guten und schönen Tag in die Runde. Ich habe mir schon lange Gedanken gemacht, warum wir in der Schule vor allen Dingen Konkurrenz und Ellbogen Techniken lernen und geschult bekommen, und frage mich, warum wird nicht Liebe und Mitgefühl unterrichtet? Mhm. Und zwar von der Kindergartenstufe an über die weitere Ausbildung bis zur Universität, und hätte dann auch noch eine kurze Definition für Liebe. Liebe ist meiner Meinung nach die Erkenntnis des Einsseins, des sich selbst im anderen erkennen, alles in Verbindung. Alles ist in Verbindung, nichts steht für sich selbst. Alles bekommt seine Existenz durch das andere. Das Einssein, ja, ist total verloren gegangen. Wir sehen es überall.
Aber glauben Sie nicht, dass eigentlich Lehrerinnen und Lehrer sagen würden, oder auch Schulleiterinnen und Schulleiter sagen würden, das läuft bei uns an und für sich nebenbei? Also wir haben die ganze Zeit, versuchen wir soziales Verhalten an unsere Schülerinnen und Schüler heranzubringen?
Da stimme ich Ihnen vollkommen zu, dass es nebenbei läuft, aber es sollte Hauptfach werden.
Herr Blume, was sagen Sie als Lehrer? Hat das einen?
Ja, also ich finde das extrem wichtig, und ich würde sagen, zum Beispiel in meiner Theater AG lernt man genau das. Also das heißt Empathiefähigkeit, das heißt dieses Einssein, das heißt sich mit etwas zu beschäftigen, ohne dass es Notendruck gibt, sich mit etwas zu befassen, weil man den Inhalt mag. Ich glaube, dass das, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fach werden sollte, aber ich glaube, dass das eigentlich ein großes Plädoyer auch für kulturelle Bildung ist. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist und dass Schulen sich in der Tat darauf zurückbesinnen müssten, gerade diese Orte, wo sozusagen ein ungestörter Austausch, ein persönlicher Austausch, der frei ist von, wie gesagt, Noten und Prüfungsdruck, dass der dazu führen kann, dass das Jugendliche tatsächlich in diesen Dingen auch stärker werden. Und das glaube ich nicht nur dabei, da bin ich sozusagen bei. Also 100%, ob man das jetzt wieder mit einem neuen Fach machen müsste, da bin ich immer skeptisch, weil ich glaube, Fächer haben wir schon sehr viele in den Schulen.
Also Herr Rednitz hat eine Idee beigesteuert, jetzt tatsächlich Schule interessanter, Schule auf jeden Fall attraktiver zu machen. Und das war ja auch durchaus unser Thema. Herr Rednitz, danke schön für Ihren Anruf. Jetzt habe ich hier so ein paar E-Mails bekommen, die ja vielleicht in so eine etwas andere Richtung gehen. Andreas Heinrich schreibt uns, Lehrer oder Lehrerin muss begeistern können. Ich arbeite mit erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung. Der Schlüssel zu vielen Problemen ist, die Augenhöhe zu finden, schreibt er. Lehrer, die begeistern können, sind gute Lehrer. Und da sind Schüler und Schülerinnen begeistert. Es scheint mir eine lohnende Frage in der Lehrerausbildung, wie ich Begeisterung entfachen bzw. am Leben erhalten kann. Herr Blume, Sie haben ja diese Lehrerausbildung durchlaufen. Eine lohnende Frage, wie ich Begeisterung entfachen und am Leben erhalten kann. Haben Sie das mitbekommen in Ihrem Referendariat bzw. im Studium?
Also ich möchte erstmal sagen, 100%. 100% ist das eine der wichtigsten Dinge. Und ich glaube, wenn Lehrerinnen und Lehrer in den verschiedenen Klassen und für Schülerinnen und Schüler Begeisterung erzeugen können, dann ist schon unglaublich viel geschehen. Ich wüsste nicht, wie ich diese Frage beantworten soll, weil ich glaube, dass das letzten Endes, da kann man bestimmt sich ja auch weiterbilden, aber ich glaube, dass das eine Sache ist, die eher auch mit Persönlichkeit zu tun hat. Und Persönlichkeit weiterzubilden, finde ich schwierig. Also die Frage kann ich nicht beantworten, aber ich finde sie extrem wichtig.
Verschiedene Hörerinnen und Hörer, sowohl jetzt am Telefon gleich, aber auch per E-Mail, befassen sich mit dem Thema Besoldung. Christian Pennekamp hat uns geschrieben, was mir in der Diskussion bis jetzt fehlt, ist der Aspekt der Besoldung. In Nordrhein-Westfalen schwebt seit 2009 neue Besoldung durch die Gänge. Bis heute kann kein Vollzug gemeldet werden für Grundschullehrer und Lehrer der Sekundarstufe 1. Genau hier fehlen aber die Lehrer. Wenig attraktiv sind diese Lehrämter auch, weil weniger Aufstiegschancen bestehen. Leitungszeit ist nicht ausreichend vorhanden, deswegen fehlen unter anderem Schulleitungen. Also ein ganz weites Feld, wo auch zum Beispiel Christian Kirsch von der Berufsschule in Rendsburg uns geschrieben hat, gute Arbeit will honoriert sein, Ausrufezeichen, schlechte Arbeit sanktioniert. Als beamtete Lehrkraft kann man sich zur Ruhe setzen, es ist egal, was man tatsächlich bringt. Die guten Lehrkräfte rackern sich bis zum Burnout und halten den Ruf der Schule hoch. Dazu muss dieses verkrustete Beamtensystem, schreibt er am Ende seiner Mail, gewaltig reformiert werden, aber es wird ja auch von Beamten bewacht. Und wir haben noch einmal das Thema Besoldung. Jetzt muss ich es bloß erstmal finden hier. Genau, das ist Christian Pennekamp. Ich habe ja gerade Ihre E-Mail vorgelesen. Jetzt sind Sie auch am Telefon.
Ganz genau. jetzt bin ich auch am Telefon. Weil mir das eben ein ganz wichtiger Punkt ist. Ne? Also Sie haben ja schon gelesen, seit 2009 ist diese Frage in NRW eigentlich. Ja? Und man hat eben von Regierungsseite keine Signale gesendet, Bildung ist uns wichtig, Lehrer sind uns wichtig, wir wollen euch auch vernünftig bezahlen. Und das ist eine Frage, also wenn man das jetzt bis 2027 strecken will, dann ist diese gesamte Frage 18 Jahre alt und ich weiß nicht, ob das Wertschätzung und auch die Notwendigkeit ausdrückt, die diese Frage hat. Weil junge Menschen wollen wissen, was verdiene ich in dem Beruf? Welche Aufstiegschancen habe ich auch? Und zum Beispiel auch das Thema der Ermäßigungsstunden ist in NRW so, dass die Grundschule hat gleiche Aufgaben, aber wir werden nur mit einem halben Faktor bekommen wir nur an Ermäßigung. Also das heißt, eine ein Gymnasium hat doppelt so viele Stunden wie wir. Wir sind aber oft belastet durch kleine Kollegien, wo dann oft durch den Lehrermangel eben Vertretungsstunden und so weiter gegeben werden müssen. Also die Kolleginnen sind einfach extrem hoch belastet, weil wir eben wenige sind. Und die Situation wird so nicht besser. Ja, und das ist eben mein Punkt.
Das ist Ihr Punkt, Herr Pennekamp. Herr Rackles, was würden Sie Herrn Pennekamp antworten, beziehungsweise wie wir darauf reagieren? Was haben Sie beobachtet? Also wenn seit 2009 über Gehälter diskutiert wird?
Na, über Gehälter wird ja lange diskutiert. In NRW ist es tatsächlich etwas länger. In anderen Ländern ist es schon zum Ergebnis gekommen. Das Grundschullehramt ist ja aufgewertet worden, besoldungstechnisch in mehreren Ländern. Dazu gehört auch Berlin. Aus der Erkenntnis heraus, dass die Belastung und das, was pädagogisch und fachlich geleistet wird, also gerade bei Grundschulen 1 bis 6, wir haben ja unterschiedliche Strukturen da, ist vergleichbar mit den anderen Lehrämtern. Wir haben allerdings eine alte Tradition. Ich habe am Anfang betont, dass dieses Problem, was wir haben, das ist ein Strukturproblem, was so gravierend ist, dass es alle Länder betrifft und tief in die Strukturen geht. Wenn das so ist, muss man die Strukturen ändern. Und eine der uralten Strukturen im deutschen Bildungssystem ist das niedere Lehramt und das höhere Lehramt.
Die sich das schon anhört.
Die ist historisch so gewachsen und die sind besoldungstechnisch abgebildet worden. Das niedere Lehramt verwahrt Kinder und erzieht sie letztlich. Und das höhere Lehramt ist die Fachlichkeit, die wir vorhin hatten. Und dieses Dogma der Fachlichkeit und diese Teilung in Lehrämter ist was sehr Deutsches, was man tatsächlich bei einer Strukturdebatte vielleicht noch perspektivisch überwinden könnte.
Also die Strukturdebatte muss unbedingt geführt werden. Herr Pennekamp, Sie haben dafür gestritten. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, danke schön. Ich
wünsche ein schönes Wochenende. Das gute Arbeit wird honoriert sein, schrieb ja unser Hörer Herr Kirsch. Schlechte Arbeit sanktioniert. Was sagt denn der verbeamtete Lehrer Bob Blume dazu?
Ja, ich bin da hundertprozentig bei. Also ich habe schon mal etwas polemisch gesagt, wenn ich als... Im Grunde genommen ist das so, je weniger ich arbeite, desto besser werde ich bezahlt. Ne? Bisschen polemisch könnte man das so sagen. Es gibt jetzt im Gymnasialbereich ja sogenannte Funktionsstellen. Das heißt, man kann durchaus auch in gewissem Maße in Anführungsstrichen Karriere machen. Aber dieser Punkt, der gerade nochmal betont wurde, dass nämlich diejenigen, die besonders engagiert sind, sich dann quasi verausgaben und diejenigen, die, ich sage jetzt mal, nicht mitziehen wollen bei Schulentwicklungsgeschichten oder so, dass die nicht sanktioniert werden können. Das halte ich durchaus für ein Problem. Also wir haben mit anderen Worten keine, wenn man so will, Belohnungssysteme, die außerhalb dieser Beamtenstruktur funktionieren können.
Was könnte oder denn ein Belohnungssystem sein? Was würden Sie sich dann da wünschen?
Als oder zumindest sind mir keine bekannt. Naja, ich glaube, das wichtigste Belohnungssystem, was ich mir vorstellen kann, ist Zeit. Man bräuchte nicht mehr Geld, sondern wenn ich zum Beispiel sage, also ich möchte hier bestimmte Dinge, die ganze Schule betreffen, ausprobieren, ich bin Systemadministrator, ja, das sind ja jetzt Bereiche, die immer größer werden, Integrationsbeauftragter, wie auch immer, dann braucht man dafür halt Zeit. Und diese Zeit können die Schulleitungen aber natürlich auch nicht einfach irgendwo abknapsen, sondern die sind auch vorgegeben von den jeweiligen Regierungspräsidien. Also das heißt, flexiblere Zeitkontingente wären aus meiner Sicht oder größere natürlich. Ja. Ich weiß, das ist in Zeiten des Lehrermangels, das ist ja eine absolute Utopie. Aber wenn Sie schon fragen, dann wäre das etwas, was ein Belohnungssystem wäre, was funktioniert.
Denn wir wollen ja auch in die Zukunft gucken. Ein Thema wollen wir doch kurz wenigstens anschneiden, weil wir gerade bei Zeit sind. Teilzeit ist ein großes Problem für diejenigen, die die Lehrerzuweisungen machen müssen. Weil ob jemand 12 Stunden oder ob jemand 24 Stunden arbeiten kann, ist natürlich ein großer Unterschied, ob er Stunden hat. Herr Rackles, Teilzeit im Schulbereich.
Ich würde es nicht nur als Problem diskutieren. Aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen ist es natürlich einer der Charme-Aspekte des Berufs, dass man tatsächlich familienfreundlich seine Arbeitszeit gestalten kann. Das ist positiv und ich würde es auch immer versuchen zu verteidigen. Allerdings, wir haben, glaube ich, jetzt gut 40% der Kolleginnen und Kollegen sind in Teilzeit. Und da schlummert ein großes Potenzial. Nur können Sie natürlich die Leute jetzt nicht zwingen, in Vollzeit zu gehen. Das würde die Motivation endgültig an den Boden bringen und würde auch nicht familienkonform sein und allen verlautbaren widersprechen, die man politisch so rausbläst. Allerdings, glaube ich, im Rahmen eines Paktes, wenn man sowas, was vorhin angesprochen wurde, so einen nationalen Bildungspakt macht, vielleicht eine Diskussion, wo soll die Bildung hin? Wir reformieren unsere Ausbildungsstrukturen. Was leisten auch die Lehrkräfte, könnte man, wenn es ein Geben und Nehmen ist, könnte man sagen, wenn ihr in der Lage seid, 10% hochzugehen, das ist vielleicht freiwillig, im Rahmen eines Paktes. Dann sorgen wir dafür, dass diese zusätzlichen Stunden nicht das Defizit decken, sondern tatsächlich zur Entlastung führen, Teamzeiten ermöglichen.
Diese Zeiten, von denen
wir vorhin gesprochen haben.
Genau.
Dass man tatsächlich da was einbringt, was die Schulorganisation und die Kolleginnen stärkt. Daraus könnte vielleicht was werden. Jetzt zu rufen, ihr müsst alle nochmal 10 Stunden länger arbeiten, damit irgendwie das Defizit gedeckt ist, das wird meines Erachtens nicht funktionieren.
Herr Blume, wollen Sie da noch was drauf erwidern? Weil als letztes hätte noch eine Hörerin, die uns einen Blick nach Dänemark erlaubt. Das brauchen
also
wir in dieser Sendung auch.
Ich erwidere ganz kurz nur, ich bin dabei, Herr Rackles, dann kann mich dann auch einfach anrufen, wenn wir diesen Bildungspakt besprechen.
Es reicht aber nicht, wenn Sie zwei den Bildungspakt besprechen, der muss über 16 Länder dann ausgeweitet werden. Aber Sie arbeiten
ist klar.
Vor.
Also die sind die müssen alle dabei sein. Nee, das ist klar.
Jana Wrede, Sie haben das Abschlusswort in dieser Stunde, weil Sie uns einen Blick nach Dänemark erlauben.
Ja, hallo.
Schönen
können
guten
Sie mich
Tag.
Hören?
Wir können hallo. Sie hören.
Das ist schön. Ich habe 7 Jahre in Dänemark gearbeitet als Lehrerin, habe da also auch meine Ausbildung gemacht und bin letztes Jahr in den sogenannten Anpassungslehrgang gekommen hier in Schleswig-Holstein und arbeite jetzt, das war im Gymnasium, jetzt arbeite ich an der Berufsschule. Mhm. Und da habe ich natürlich durch diesen Übergang, der Anpassungslehrgang ähnelt sehr dem Referendariat in vielen Fällen, zumindest wird man da sehr dicht mit denen zusammengetan und erlebt da sehr viel. Und
was hat Ihnen denn besonders gut gefallen? Weil wir ja doch vielleicht als letztes noch einen Punkt haben wollen. Was ist attraktiv oder was macht den Beruf attraktiver? Was hat Sie in Dänemark besonders animiert?
Was mich in Dänemark besonders animiert hat? Also ich bin sehr, sehr gerne mit Schülern zusammen im Alter der Oberstufe. Und das ist das dänische Gymnasium. Das ist einer der Unterschiede. Das hilft natürlich nicht gegen den Lehrermangel, muss ich sagen. Also,
Die Attraktivität vielleicht des Lehrerberufes. Was meinen Sie damit, die Oberstufe in Dänemark?
Es ist eben, was sind die 16 bis 19? Und das sind diese fantastischen Menschen, die gerade rausfinden, wer sie sind, die man sehr leicht bestätigen kann und denen man sehr leicht helfen kann, eben alle möglichen Ideen umzusetzen. Und es ist einfach großartig, diesen Wachstum zu sehen. Die kommen wirklich an und sind noch sehr an Leitung, also abhängig von Leitung, dass sie eben fragen, ob sie auf die Toilette dürfen und so weiter. Und am Ende dieser 3 Jahre, die sie da im Gymnasium sind, sind sie selbstständig.
Aber sie können doch in Deutschland natürlich auch 16- bis 19-Jährige begleiten. Was ist der Unterschied?
Natürlich, das ist ja auch nicht der Unterschied, aber Sie haben ja gefragt, was das so attraktiv macht. Der Unterschied, der sehr deutlich ist, ist ein Unterschied an Bürokratie. Mhm. Das ist sehr extrem. In Dänemark ist es komplett digitalisiert. Das heißt, die Lehrer müssen sich nicht die Fehlzeiten werden, das ist wie das digitale Klassenbuch so ähnlich, aber es ist einfach komplett durch die Bank und dadurch entfällt ganz, ganz viel anstrengende Arbeit. Außerdem ist die Hierarchie wesentlich flacher, was bedeutet, dass einfach sehr viel Problemlösung von den Lehrern selbst in die Hand genommen wird und dann auch umgesetzt wird.
Und mit diesem Punkt müssen wir jetzt leider aus der Sendung gehen, Frau Wrede, aber wir haben auf jeden Fall nochmal 2 Unterschiede gehört, die es auf jeden Fall attraktiv machen, vielleicht Lehrerin oder Lehrer zu sein, was man sich hier dann mal als Beispiel nehmen kann. Frau Wrede, Entschuldigung, aber vielen Dank für den kurzen Einblick, den Sie hier genutzt haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, ich freue mich sehr dabei gewesen zu sein.
Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die uns geschrieben haben, die wir vielleicht auch hier in der Sendung hatten, die angerufen haben und nicht in die Sendung gekommen sind. Vielen Dank fürs Mitmachen, auch an Bob Blume, Lehrer in Baden-Württemberg und im Netz, und an Marc Rackles, Bildungswissenschaftler und früher Staatssekretär für Bildung hier in Berlin gewesen. Dankeschön fürs Mitmachen hier beim Gespräch über Lehrermangel. Wie begeistern wir Menschen für die Schule?